Ein Mieter, ein Kämpfer, ein Straftäter, eine Frau, ein Mann. Andi, Daniel, jetzt. Kino Plus. Und damit herzlich willkommen zu Kino Plus.
Ja.
Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich darf mich sehr darüber freuen heute. Etengade.
Mit freundlicher Unterstützung.
Anni Bade. Und ja, jedenfalls, ich habe keine Ahnung, ob irgendwas, was ich im Old Copener. Im Old Copener. Im Old Copener gesagt habe, Alter.
Hau einfach raus, sei du selbst.
Ja, das ist einfach, es ist einfach zu viel zur Zeit, zu viel Competition,
zu viel Guter.
Schach und Hitze.
Hitze, ne?
Aber es gibt wahrscheinlich in den Filmen, die wir heute besprechen, Männer, Frauen und Straftäter.
Auf jeden Fall. Wir haben einen Mafiosi am Start. Na? Wir haben tatsächlich den letzten Mieter Berlins am Start. Na? Wir haben einen Geheimagenten. Oh. Der ist männlich und wir haben eine Geheimagentin, die ist weiblich, die arbeiten für CIA und Mossad. Und wir haben tatsächlich ein, was hast du noch gesagt?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, wir haben ein Pferd und den Sohn eines Pferdes.
Wobei man, sieht man das eigentlich, hast du das gesehen?
In was denn?
Egal.
Ob man das sieht, dass das ein Mensch oder ein Pferd?
Ja, ich war verwundert, weil das ist ja eigentlich ein Fabelwesen oder sowas, ne?
Ach so, ja. Ja. Da kommen wir gleich drauf.
Ja.
Und ey, billig oder willig, wir können über ein paar News quatschen. Über Geld, Eddie, über Geld.
Eddie, das magst du doch so, dieses Geld, Eddie. Ja, ich habe nur mal eine Frage.
Ja.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir reden jetzt wieder vermehrt. Ich war jetzt auch wegen Urlaub und so lange nicht mehr bei Kino Plus. Ich habe das Gefühl, nee, Moment, ich war nach dem Urlaub schon wieder bei Kino Plus.
Ja, war's auf jeden Fall. Ja.
Aber reden wir wieder mehr über Kinostarts? Heißt das, die Kinopforten öffnen sich, die Filme kommen ins Kino oder wie sieht die Situation
aus? Tatsächlich gibt's jetzt diese Woche richtig viel Kinostarts. Nächste Woche ist es, glaube ich, noch halbwegs moderat. Aber dann kommt Tenet. Ja. Und von Tenet, weil das jetzt so bestätigt worden ist, sind ziemlich viele geflüchtet. Also da kommt jetzt gar nicht mehr so viel ins Kino. Mhm. Ja, und momentan,
das mit dem der X-Men-Film kommt doch auch, oder nicht?
Der New Mutants, ja, der kommt noch.
Aber ist kommt er auch noch Film? Diesen Monat?
Ja, ja, diesen bisschen. Diesen Monat, glaube ich, nicht.
Aber ich glaube, der war auf diesen Monat, den haben sie auch wieder verschoben, ne?
Ja. Und was auf jeden Fall auch noch an größeren Titeln kommen soll, was ich mitbekommen habe, ist der neue Kingsman. Also der ist auch nach wie vor nicht, sag ich mal, der wird jetzt nicht großartig rumgeschoben. Der,
Teil 4 dann?
Das ist der dritte Kingsman-Film, aber er spielt zeitlich gesehen vor den ersten beiden.
Sag mal, wer war euer Lieblings-Tenet-Spieler? Beinahe war Pete Sampras.
Andrew Agassi.
Echt pissig? Ja, ich würde schon Bobble sagen.
Bobble?
Bobble-Style, Bobble-Spielstil. Sein Aufschlag, ey, ohne Scheiß, ich finde seinen Aufschlag so stylisch. Ja, dieses. Ich habe mir neulich noch mal irgendwie so Best-Offs auf YouTube von Bobble angeguckt, war gut.
Ist schade, dass dieses Tenet, wir sind ja wirklich eine Generation und damals, ihr wisst es, wenn ihr jünger seid, nicht mehr so, aber wir hatten damals mit Boris Becker, Steffi Graf in vorderster Front, dann gab es natürlich noch Michael Stich, Karl-Uwe Steeb, Anke Huber. Und das war natürlich ein Tennis, also Deutschland war ein Tennisland, Alter, man kann sich das gar nicht vorstellen. Bei mir, meine ganze Familie, also meine Oma und Opa haben Tennis gespielt. Und wenn ich bei meiner Oma war, den ganzen Tag lief Tennis, immer irgendein Turnier. Und wir haben stundenlang Tennis geguckt. Ey, das war, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, das ist komplett aus der Bildfläche mehr oder weniger verschwunden.
Ja, es gibt ja halt keine großen deutschen Identifikationsfiguren mehr. Aber bis auf hier der Hamburger, der immer versucht hat,
nicht zu Shevchenko, nee, nicht Shevchenko.
Ich bin raus aus dem Tennis.
Ich glaube auch, irgendwas
in der Richtung. Östliches. Ich weiß den Namen leider auch nicht genommen.
Ja, der immer wieder, wo du denkst, oh, jetzt kommt, er hat's mal wieder geschafft dahin und dann fliegt er gleich wieder raus.
Es werden auch nicht so viele andere, sag ich mal, Tennisspiele an die Oberfläche oder in die Popkultur gespült.
Zverev. Alexander Zverev, genau, natürlich. Ja, ist komisch, aber das scheint wohl irgendwann in den 90ern war der Boom wohl so groß, dass einfach nicht so viele neuen Kids dann gesagt haben, ey, ich fange mal an zu spielen, ich finde das alles so toll, vielleicht, weil die Eltern alle Fans waren. Das heißt, jetzt 20 mehr Jahre später haben wir kaum irgendwie
Ja, aber generell,
es war immer eine teure Sportart, also wenn du Tennisstunden genommen hast, es war immer auch die Clubs, also zumindest war das so, in Frankfurt war das so, die Tennisclubs waren immer sehr elitär. Du
bist gar nicht
so
leicht, komischen Leute im Tennisclub.
Du bist gar nicht so leicht da reingekommen und es ist halt auch eine Sportart, wofür du quasi einen Club brauchst. Kicken kann jeder, in den Park gehen.
Skaten kann jeder,
Skaten, genau. Tischtennis, Basketball kann jeder machen. Tennis, du brauchst einen fucking Tennisplatz. Du brauchst das Equipment. Und
Tennisplatz kostet 15 so. Mark die Stunde. So war es zumindest
früher. Wenn überhaupt. Überhaupt, ja. Wenn überhaupt,
also bei uns auf dem Dorf natürlich. Ne? Ja. Aber ja.
Da hattet ihr einen Tennisplatz.
Ja, viele Tennisplätze bei uns.
Okay, zurück zu Kino Plus. Einfach nur wegen einem Wortwitz ein Almost Daily Tennis gestartet. Aber muss auch mal sein.
Aber
Tennis kommt in die Kinos.
Ja, Tennis kommt.
Tennis,
ja.
Tennis kommt in die Kinos.
Ich weiß nichts darüber. Ich bin so glücklich, dass ich nichts weiß.
Den Trailer hast du doch gesehen.
Ja, habe ich schon wieder vergessen.
Keiner weiß irgendwas.
Ja, ist super, ne?
Aber ich glaube, so wird es uns nach dem Gucken auch gehen.
Mal gucken. Nö, also ganz ehrlich, damals bei Inception. Fandet ihr den so kompliziert zu verstehen?
Nee, du hast so eine, du hast so ein,
ich glaube ja genug Exposition.
Ja. Du kriegst ja ein gewisses Grundverständnis mit. Bei Interstellar habe ich auch nicht alles gerafft, so gerade am Ende, wie das jetzt halt zusammenhängen, die Zeiten und so. Aber trotzdem hatte ich schon irgendwie nicht das Gefühl, völlig dumm aus dem Kino gegangen zu sein.
Ja, ja. Aber bei Tenet beim Trailer habe ich gar nichts gerafft.
Ich auch nicht.
Aber ich glaube, das ist so auch angedacht.
Aber finde ich ja gut.
Ja, mag ich auch.
Ich ja gut. Und Entschuldigung, aber da geht ja auch die Fragezeichenbox bei Nolan immer schon mal ein bisschen besser auf als bei gewissen anderen Regisseuren.
Ja.
Die unter anderem an Armageddon mitgeschrieben haben, was wir jetzt an deinem Geburtstag feststellen mussten.
Ja, ne? J.J. Abrams meinst du.
Genau.
Das war auch ein bisschen enttäuschend, ne? Ich habe das irgendwie. Ich dachte, es wäre schlimm, aber könnte man sich gut angucken. Aber ich meine, wir haben gerade mal 20 Minuten.
Der Typ kann ja auch nichts. Also was heißt nicht nichts? Der kann schon.
Er kann Bilder. Er kann Bilder,
ja,
aber halt nur am
Fischstand. Er versteht Mainstream-Kino auf eine gewisse Art und Weise. Aber da hört's dann meiner Meinung nach auch schon auf. Aber lass uns jetzt nicht über J.J. Abrams reden, sonst
wird genau, lass uns eben nochmal Andi gratulieren. Also lieber Chat, ne, jetzt ein paar Herzen bitte in den Chat. Andi hatte Geburtstag. Und wisst ihr, wer heute auch Geburtstag hat?
Also mein
heute?
Vater.
Dein Vater hat heute Geburtstag.
Happy Birthday, Herr Bardet und Herr Bardet.
Ja, damit hat er dann Geburtstag mit Scott Pilgrim.
Echt?
Dem Scott Pilgrim? Ja, der ist irgendwie 10 Jahre alt heute. Oder?
Ach, deswegen. Ich hatte irgendwie gestern so ein paar Mal Links dazu gesehen und dachte, warum wird das jetzt wieder angespielt?
Scott Pilgrim war damals für mich im Kino ein Erlebnis, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gesagt, das ist der beste Film der Welt.
Echt? Ja.
Oh, wow.
Ja, so. Weil ich war so, ich war tatsächlich so einfach begeistert, mit wie viel Lust und Laune und Elan Edgar Wright da alles an dieser Gamer-Mentalität und Comic-Mentalität da reinschmeißt. Da war ja wirklich alles
drin. Und du warst auf jede nächste Szene gespannt, weil irgendwie er dir das Gefühl gegeben, alles kann passieren. Du
das heißt, hast schon so ein bisschen die auf diese also spielerische.
Nicht. Nee, die Comics kann ich nicht.
Nee. Aber diese Spielereien und diese Übergänge und alles so, du hattest irgendwie das Gefühl, so alles ist erlaubt.
Ja.
Und das fand ich, aber der ist nicht so gut gealtert. Ich habe den auch noch ein paar Mal gesehen und er wurde mit jedem Mal gucken, wurde er wirklich massiv langweiliger.
Ich finde halt, der hat tatsächlich dann so ein bisschen Strukturprobleme, weil er meiner Ansicht nach dann doch ein paar Ex-Freunde zu viel ins Rennen schmeißt. So, dass das
ist ganz witzig
eigentlich. Ja, das ist witzig.
Also es passt natürlich zum Konzept des ganzen Films.
Und auch die Szenen an sich, Szenen an sich sind ja auch alle für sich genommen richtig geil. So, ja. Wenn er da mit dem Skateboard die Treppe runterfetzt.
Also ich muss auch sagen, ich war so gespannt darauf. Ich war so ein Hardcore-Fan nach den Dingern, die er davor abgeliefert hatte. Und ich dachte auch, genauso wie ihr jetzt redet, dachte ich so, Alter, das wird der Hammer, so visuell und diese Spielereien und kreative Auswüchse und so weiter. Aber ich fand ihn dann, als ich ihn gesehen hatte, ein bisschen, fand ihn nicht so gut.
Das würde mich
Andi,
das würde mich mal interessieren. Hast du das öfters, dass du Filme guckst, die nicht so gut findest?
Heute, ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute finde ich alles gut. Heute gibt's so gute Argumente.
Ich bin gespannt.
Von der aktuellen, ja.
Aber was hast du denn zuletzt gesehen?
Ich weiß ganz genau, was ich zuletzt gesehen habe.
Ja, was du davor?
Ganz viel. Aber ich gucke mir ganz, ganz, ganz viel alten Kram an.
Möchte ich jetzt was von dir wissen, weil ich habe diesen Film schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist. Ich habe ihn, glaube ich, sogar mir schon gekauft. Gekauft. Weil ich den schon Ewigkeiten sehen will. Und ich habe es bisher immer nicht geschafft. Du hast dir Raiders angesehen.
Den habe ich, glaube ich, damals, als der frisch draußen war. Obwohl, nee. Es gab wohl schon mal eine Dokumentation über das Thema. Es geht bei Raiders geht's um drei Kids, die in den 80ern als Hardcore Indiana Jones Fans den ersten Teil im Grunde genommen Schuss für Schuss nachgedreht haben. Erst mit Videokamera und dann mit ganz unterschiedlichen Formaten und mit ganz viel Aufwand. Und obwohl sie gar kein Shootingboard hatten oder so, die haben das alles noch im Gedächtnis gemacht. Und das haben sie über Jahre durchgezogen. Jeden Sommer haben sie daran gedreht und dann wurde das irgendwann auch bekannt, Ende der 80er, Anfang der 90er. Und dann gab es auch schon mal so Dokumentation darüber oder TV-Beiträge. Und ich kannte das schon ewig. Ich wusste, dass es das gibt. Und ich habe auch irgendwann mal einen Teil davon gesehen. Aber nie den ganzen. Und als diese Doku, als ich die gesehen hatte, ich weiß gar nicht wo, ich glaube, vielleicht ist sie sogar auf Disney. Irgendwo habe ich die gesehen, wo ich dachte, oh, der ist hier, das überrascht mich. Vielleicht aber auch auf Mubi, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehe ich, ah, Raiders, das ist wohl diese Dokumentation darüber. Und da sehe ich, oh, nee, ist 2016 oder 2015. Dann habe ich mir den angeguckt. Und es ist im Grunde genommen nur eine Zusammenfassung dessen, was davor alles passiert ist. Und die haben sich natürlich untereinander auch irgendwann verstritten. Und jetzt sind sie alle erwachsen und haben nicht mehr so viel, aber würden ganz gerne noch den Film wirklich beenden, weil ihnen fehlt eine Szene, nämlich die Flugzeug One-Wing-Kampfsequenz. Indy gegen den Bubi-Nazi, der in jedem Film mitspielt. Ja. Da hatten sie natürlich nicht die Hilfsmittel für. Alles andere, so wie den rollenden Stein und die ganze Szene und den Kampf in Lima oder in Peru da in der Kneipe bei Marion. Die haben richtig Keller angezündet dafür und so. Im Alter von 9 Jahren. Und so. Also das guckst du manchmal hin und denkst, oh Gott, was will. Aber das ist alles ganz cool. Die gucken auch heute darauf und denken so, wow. Jedenfalls, das Ende vom Lied ist, um es kurz zu machen, diese Doku behandelt das Thema oder den Versuch, jetzt im Erwachsenenalter diese letzte fehlende Szene zu drehen. Und wie, dann versuchen sie Geld zu holen und versuchen irgendwie Produktionsfirmen ranzuholen und dann hier einen Sponsor und dann, oh, dann reicht das Geld nicht. Und dann haben sie irgendwann so ein gebautes Flugzeug und dann fängt es an zu regnen und so. Und das ist alles echt ganz schön, es macht auch wirklich Spaß. Und am Ende zeigen sie die Szene nicht. Und auch nichts mehr vom Film. Das war für mich dramaturgisch eine echt ganz schöne Enttäuschung. Weil die ganze Zeit wird gezeigt, jetzt drehen sie das und denkst du, okay, jetzt zeigt zumindest die also Szene.
Der Weg ist das Ziel.
Aber ja. Kennt ihr euch noch an diese Dokumentation über den Darth Vader Darsteller hier, David Prowse, erinnern?
Ja, vor ein paar Jahren?
Hab ich schon mal vor ein paar Jahren.
Habe ich, glaube ich, gesehen.
Da ging es ja auch dann am Ende darum, dass sie halt diese Szene, die ihm verweigert worden ist, dass sie die nochmal nach.
Ach ja, habe ich gesehen. Ja.
Und das fand ich das dann war so ein bisschen auch nicht. Ja, das wurde dem Ganzen nicht so wirklich gerecht. Ich fand das eigentlich, das Aufarbeiten der ganzen Geschichte von ihm und wie uncool es irgendwie war für ihn und so, das fand ich eigentlich schon alles cool. Und er hätte mein absolutes Mitgefühl am Ende der Dokumentation gehabt. Aber dass sie nochmal diese Szene wirklich.
Sie brauchten halt irgendeine
Heilung. Ja, aber
und dann dachten sie, das wäre halt die Lösung. Ich habe auch bei, als ich den guckte, dachte ich schon, oh, mach das bitte nicht, weil das diskutieren sie irgendwann in der Doku. Und ich so, oh nee, mach das doch bloß nicht. Und,
da fand ich das halt mit Sad Hill Unearthed, hier diese The Good, The Bad, The Ugly Doku, wo sie diesen Friedhof nachbauen.
Ah ja.
Da fand ich halt so viel gelungener halt. Das war echt toll. Gänsehaut,
muss ich auch sagen.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich, wie gesagt, vieles geguckt, aber nicht so wahnsinnig Überragendes an neuen Sachen. Ich würde nur noch mal für Apokalypto werben wollen, weil ich den einfach mittlerweile wirklich liebe. Unfassbar. Und ich habe noch einen Doku-Tipp, Saw Grapes.
Ja, dieser Weinfilm, ne?
Der Weinfilm auf Netflix, glaube ich.
Ist der von Larry David?
Nee. Nein. Aber es geht darum, dass man sich die Geschichte des modernen Weinhandels, also gerade in Bezug auf Auktionen, auf seltene Weine, anschaut. Das finde ich sehr spannend, weil darüber habe ich. Da weiß ich gar nichts drüber. Von da war die erste Hälfte schon mal oder das erste Drittel ziemlich spannend. Und dann betritt halt Ende der 90er so ein mysteriöser Asiate, steinreicher Asiate, das Parkett in Kalifornien, wo die ganzen Weinkonnoisseure wohnen. Und niemand weiß, wo er herkommt und was er macht, aber er handelt mit seltenen Weinen. Und er verhalf quasi dieser ganzen Weinversteigerungskultur zum quasi Durchbruch, was ihn sehr unbeliebt bei den Oldschool-Leuten gemacht hat, dass auf einmal Weine $70.000 kosten und so. Oder $150.000 oder so. Und nachher geht's halt um wahnsinnig viel Geld, um die ganzen Leute, die ihn kennengelernt haben, die alle über ihn erzählen und irgendwann merkst du, da nimmt irgendwie die Geschichte eine Richtung, eine etwas andere Richtung. So ist alles ein bisschen anders, als man vermuten würde. So. Und das war echt ein cooler Doku, muss ich sagen.
Ich habe nur irgendwo gelesen, bei Letterboxd, glaube ich, war das, Martin Scorsese sollte sich die Rechte sichern. Oder
ja, ja, stimmt. Ich habe auch gedacht, warum ist das noch nicht verfilmt worden? Seltsam.
Interessant, es gibt das Regiedebüt von Larry David, heißt auch Sour Grapes. Habe ich aber nie gesehen, soll leider nicht so gut sein.
Von wann?
98.
Und ist der.
So komisch ist wieder nie drauf.
Ja, gekommen, der da hing doch bei, wenn du Körb.
In seinem Büro, um bei
Körb? Ja, in seinem Büro hängt immer ein Poster von Sour Grapes.
Ach was.
Ja. Ich habe den auch nie gesehen, der soll aber auch nicht so geil sein, aber. Deshalb dachte ich, als ich den bei dir bei Letterboxd gesehen habe.
Wie heißt der, wo er sich eine junge Frau verliebt?
Oh, von Woody Allen.
Der ist von Woody Allen.
Der ist von Woody Allen.
Ach so, okay.
Better How to
Ach, keine Ahnung.
Aber der ist ganz aber süß. Dafür ist sein, das war doch auch seiner, der mit den E-Autos, ne?
Ja, das war im Prinzip war
eine lange Curb-Folge.
Genau, das habe ich bei Letterboxd damals geschrieben.
Whatever works.
Ja. Whatever works, ja.
Ja. Den fand ich auch gut.
Den fand ich auch
fand ich ganz sympathisch, ja.
Gut, wir machen einmal kurz einen kleinen Werbespot und dann melden wir uns zurück mit dem, was Eddie zuletzt gesehen hat. Ja.
Bitburger. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Old Kopener. Könntest du das mal bitte aufstellen? Danke. Ausgabe von Kino Plus mit Andi, Etienne und mir. Und ja, Etienne, was hast du als letztes gesehen?
Ich habe auch eine weirde Dokumentation gesehen, die sich Tickled nennt.
Genau, das habe ich gesehen.
Die mir empfohlen wurde und die wirklich ein bisschen ein kleiner Brainfuck ist. Und sie wurde mir mit den Worten von Georg empfohlen. Ja, wenn du so auf sowas wie Tiger King stehst, dann guck dir das mal an. Also so eine Sache, wo lauter weirde Sachen passieren und sich immer weiter eskalieren. Und das ist auch die Gemeinsamkeit. Ansonsten hat es natürlich nichts inhaltlich mit Tiger King zu tun. Es handelt von einem Dokumentationsteam, die im Prinzip rausfinden, dass es professionelle Kitzelmeisterschaften gibt.
Das ist schon mal eine Top-Prämisse.
Und die fanden das so weird, haben dann aber fest. Oh.
Nee, nee. Ich hab's extra gesagt, aber okay.
Ja, das schützt sich ja nicht vor der Bezahlung.
Also, und sie finden dann, dass das richtig viele Klicks hat. Und finden das so interessant, weil diese Videos, da geht es dann wirklich darum, dass irgendwelche Typen, und es gibt richtige Tickle-Teams und so, Typen, muskuläre Typen sich so einspannen lassen und andere drei Typen sie gleichzeitig kitzeln und es hat schon eine leichte Fetischkomponente. Und
habe ich die Frage gestellt, sind Hilfsmittel erlaubt? Also gehen die mit Federn oder sowas hin oder mit irgendwelchen speziellen Gegenständen? Oder musst du nur mit den Fingern
gehen? Meistens, das meiste läuft nur mit Fingern ab. Und es ist teilweise super cringy und hart, sich anzugucken. Und aber während sie da recherchieren, kriegen sie plötzlich Drohungen und sagen so, ey, also sie wollen eigentlich nur über diese Turniere reden und sich durchfragen. Und plötzlich kriegen sie eine Message von einem Typen und kriegen so einen Anruf, wo es heißt so, ey, ich weiß, dass sie Kinder haben und sie sollten jetzt besser keine Fragen mehr stellen. Und ihr Kumpel hat ja auch schon gesagt, er distanziert sich von dieser Dokumentation, das ist klug. Also so eine
wo ist das alles? Wo
in Amerika. Und es wird wirklich so, und der Typ, der diese Dokumentation macht, wird dadurch aber eigentlich erst so richtig angefixt, ja. Das ist
Wären wir auch.
In dem Moment sagt er sich so: Okay, Moment, das ist aber eine komische Reaktion. Da will offensichtlich jemand irgendwas verheimlichen und fängt erst an, richtig zu recherchieren.
Natürlich. Das nennt man den Streisand-Effekt.
Genau. Und dann fängt es eigentlich an, wirklich sich in eine Richtung Crime-Thriller zu entwickeln.
Okay, Kitzeltopenmorde.
Ja, also es geht da wirklich um ein Business, was dahinter steckt und ein Businessmodell und Leute, die erpresst werden und.
Okay. Aufgrund ihres Fetisches?
Ja, ich will ja jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ja. Also ich glaube, das ist echt sowas, wo man, damit sich dieser What-the-fuck-Moment einstellt, sollte man das halt gucken und nicht so viel drüber wissen.
Okay. Von wann ist sie?
2016. Und was ich halt nur so ein bisschen mich gestört hat daran, war so, dass am Ende des Tages geht's halt immer um dieses Kitzeln und wie komisch das ist. Und du denkst dir dann halt so, ja, okay, aber wenn's halt, es gibt halt 1 Million Fetische, die irgendwie, ne, die man nicht immer so nachvollziehen kann.
Meine Kinder werden
gegangen.
Von Corey Norman?
Nee, der heißt David Ferrier
und ich hab's.
Dylan Reed.
Tickled.
Ah, okay. Genau. Naja, und das habe ich geguckt. Das war eine Empfehlung von Georg und die war auf jeden Fall unterhaltsam. Kann man machen, so eine Dokumentation. Ist auch gut, dass das jetzt nicht wie Tiger King über 10 Netflix-Folgen geht, ja, sondern so guckst du 1,5 Stunden, 2 Stunden, denkst dir so, what the fuck, die Welt ist crazy. Nicht, dass man es nicht schon vorher wusste.
Und genau das ist, was ich momentan so liebe.
Ja. Dann, wo wir noch beim Thema waren, möchte ich noch ganz kurz auch über einen älteren Film reden. 7 Days in Hell habe ich endlich gesehen.
Ah, oh, schön.
Der Tennisfilm, also eigentlich ein Kurzfilm, geht nur eine Stunde. Der Epic Battle for Epicness ist der Untertitel. Andy Samberg gegen Kit Harington, also hier Jon Snow, spielen in einem epischen Tennismatch, das 7 Tage lang dauert, weil sie sich einfach nicht besiegen
ohne
können.
Pause?
Weil sie, ohne, ja, also natürlich
über sie.
Es kommt zu gewissen Unterbrechungen.
Es kommt zu gewissen Unterbrechungen und
natürlich
dran. Es ist halt sehr lustig, weil Andy Samberg spielt halt so typisch Andy Samberg, halt so ein Has-Been, so ein der war mal Tennis-Gott, ist auf die schiefe Bahn geraten, ist jetzt abgefuckt, bumst nur noch rum, nimmt Drogen und so weiter, hat aber dann Bock noch mal zu spielen und trifft dann in einer Art Wimbledon, oder es ist glaube ich sogar Wimbledon, trifft er dann auf Kit Harington, ein Tennis-Protégé, der als schon von Kind auf, so als Superkind trainiert wurde. Und Kit, also der eigentliche heimische Star ist wirklich Kit Harington. Jon Snow, der so einen fast schon, wie soll man sagen, also der hat schon fast Asperger oder so. Also wo wirklich
Jon Snow oder war da schon Jon Snow?
Ja, war da war schon Jon Snow. Also er kann auch nur, da gibt's dann so eine lustige Szene, er sagt immer das Wort undoubtedly, nee, wie sagt er an? Undoubtedly oder er hat so ein Wort, das er immer sagt in den Interviews, dann sitzt er auch in einer Talkshow, er ist Brite und er spielt in einer Talkshow, eine Talkshow-Host ist Martin Sheen, völlig abgefuckt, Dauerraucher mit so einem Sakko, das ihm so aufplatzt, so 70s Look.
Der ist auch sowas, das ist ja witzig.
Und interviewt ihn. So you like playing tennis, right? Since you were a little kid, oh, show me those nice thighs again. So, also so ganz weird und verschrobelt. Aber und dann gibt's auch, also es ist natürlich nicht ernst. Ne? Dann gibt's eine Szene, da rennen irgendwie Girls aufs Feld und er und Andy Samberg hat Sex mit einem Mädel und das ganze Publikum guckt zu. Und okay. Und dann steht plötzlich Kit Harington mit einem Boner da und dann kommt da noch ein Typ angerannt, der auch so wie nennt man so einen Läufer, ne, so ein
Balljunge,
ne, nee, Nackter, wenn so ein Nackter so aufs Flitzer. Feld drin, Flitzer. Mhm. Und dann kommt, also sie ist eine Flitzerin und er hat direkt Sex mit ihr auf dem Tennisfeld. Er geht weg, sie ist natürlich super befriedigt, weil er halt einfach ähnlich sehr möglich ist. Und dann kommt auch noch ein Flitzer, ein männlicher Flitzer und dann macht das gleiche nochmal mit ihm. Und es ist halt komplett Quatsch. Aber der geht 50 Minuten.
Ja, ich glaube ein bisschen mehr, oder?
Ja, nee, 43 Minuten.
43 Minuten.
Ja, also zwischendurch gibt's noch mal einen Abstecher, den will ich jetzt nicht verraten, weil der ist wirklich witzig. Der hat nämlich überhaupt nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun.
Ich sag nur Gericht.
Ach so, ja.
Ja, und das ist halt wirklich auch noch mal, wo du dir denkst, machen die das jetzt ernsthaft? Und sie machen es ernsthaft. Sie ziehen es halt wirklich lang durch.
Okay. Also es ist echt lustig. 43 Minuten ist es könnte auch ein Saturday Night Live Shortfilm sein.
Ist wie Popstar. Never Stop, Never Stopping in kurz und halt fürs Tennis.
Aber ich fand's irgendwie sehr, sehr nett und irgendwie kann man das mal. Okay, ich will nach Dings hier, wie heißt der, Andy Samberg, der jetzt rausgekommen ist? Palm Springs.
Palm Springs.
Kommt, ist Eröffnungsfilm beim Fantasy Filmfest.
Ja, unbedingt gucken, den finde ich nämlich super.
Wirklich bislang auch einer meiner Highlights, eines meiner Highlights dieses Jahr. Und da war ich wieder so ein bisschen auf dem Andy Samberg-Trip. Lonely Island bin ich ja auch großer Fan und da hatte ich Bock. Der war schon lange auf der Liste, deshalb habe ich den nachgeholt.
Ja. Ich habe mir tatsächlich den momentan wohl beliebtesten Film auf Letterboxd angesehen.
Echt?
Ich bin sehr gespannt. Host heißt er. Der hat tatsächlich aufgrund irgendwie, weiß nicht, der Nachfrage und der Wertung und was weiß ich, hat der eine sehr hohe Beliebtheit gerade bei Letterboxd. Das heißt aber
nichts. Ganz frisch, ganz neu?
Ganz frisch, ganz neu. Reguliert sich auch nach unten.
Ist, ja, davon habe ich gehört.
Ist ein Desktop-Thriller.
Ach so.
Über, wie viele sind es? 5 Mädels, glaube ich. Also, und ein Typ.
Das ist doch schon der dritte, oder was? In den letzten 5 Jahren.
Vierte.
Ja, vierte?
Ja, vierte, glaube ich. Also, nee, sogar mehr.
Horrorfilm in einem Videocall.
Genau, Horrorfilm.
Und du siehst nur das Display
des
jeweiligen Monitors.
Genau, da sind 5 Freundinnen und ein Typ, die werden halt oder haben halt vor, bei einer Zoom-Seance dabei zu sein. Oder eine Zoom-Seance. Okay. Zoom-Seance jetzt halt zu erleben. Mm. Und da denkt man am Anfang, Gott, oh Gott, ja, ist das euer Ernst?
Es gibt so geile Seance-Tricks, muss ich auch mal mit euch machen.
Aber, naja, im Laufe des Films, beziehungsweise der ist auch nicht sehr lang, der geht auch gerade mal so eine Stunde, kommen da ein paar echt schöne Effekte zum
Tragen. Erstens mal, wo kommt das her, dass Filme plötzlich so kurz sind? Okay, das ist auch Quatsch zu sagen Filme, weil wir jetzt einen 2016 hatten und einen jetzt. Aber aber okay,
ich 60, frag mich
60 auch, Minuten für einen Film ist ja schon ungewöhnlich.
Ja, aber der ist halt unter Corona-Bedingungen entstanden. Und
ach so, die branden den auch als Corona-Film
wahrscheinlich. Nee, nicht unbedingt als Corona-Film. Also nee, die haben
ja Zoom. Bei Zoom wurde ich ja eben schon hellhörig, weil das ist ja ein Synonym für Corona letzten Endes.
Ja, so. Aber der ist halt, der spielt auch im Corona, in der Corona-Zeit. Aber Corona hat, da ist ja kein großes Thema.
Aber wo kann man den denn sehen?
Shudder.
Hast du einen Shudder-Account, oder?
Ja.
Was ist denn
Shudder? Was kostet das? Ist ja auch so 6 Euro oder sowas.
5, 6 Euro, ja. Mhm. Das ist ein Amazon-Kanal.
Ah.
14 Tage. Ach so, gratis. Shutter ist als Kanal bei Amazon mittlerweile.
Genau.
Ich kenne nur die US-Seite, war gerade verwundert, weil ich kann mich da nicht einloggen.
Soweit ich weiß, ist der bei
Amazon auch drin. Hast du einen Vollzugriff auf das gesamte?
Ich habe einen gewissen speziellen Zugriff auf die Sachen.
Hm. Okay. Da müssen wir noch drüber reden. auf diesen speziellen Zugriff.
Was soll ich sagen, Alter?
Ich hätte auch gern. Ich bin auch Teil dieser Sendung.
Warum? Du kriegst doch alles.
Ich krieg keinen speziellen Zugriff auf Shudder.
Ja, gut, dann musst du auch deinen eigenen Account anlegen.
Daran soll es nicht scheitern. Ich habe versucht, mir einen Netflix-Presse-Account zu machen. Ich habe die 5-mal angeschrieben. Ich krieg keine Antwort. Die melden sich nicht, die antworten nicht.
Keine Hallo, Ahnung, ich bin Etienne, ihr kennt mich bestimmt.
Ja, so hab ich das, ich hab gesagt, hi, ich bin's einfach nur. ausgegangen, dass sie mich an meiner Stimme erkennen.
Ja.
Na gut.
So, aber für den kleinen Desktop-Horror-Hunger zwischendurch gut, ist der gut. Auf jeden Fall
60 Minuten
leicht
bei diesen anderen Chat-Thrillern, ich fand so ein, zwei waren
Searching,
meinst du? War gar nicht so schlecht.
Ja. Es gibt hier und da natürlich so ein paar Sachen, die stören mich auch bei dem Film so, aber dafür, dass der halt nur 60 Minuten ist, kannst du dich nicht beschweren. Vor allem, weil da halt auch ein paar echt gute.
Ich finde es interessant, weil 60 Minuten gibt natürlich einem Film wieder ein anderes Pacing, ne? Dieses 90 bis 120 Minuten Pacing ist ja schon so in einem drinne, egal was du versuchst als Regisseur oder so, es folgt einfach, es muss gewissen Regeln folgen, damit du bei Laune bleibst, in der Regel, sag ich mal. Und insofern ist es ganz interessant, dass eine neue Zeitform kann ja wieder durchaus interessant sein.
Auf jeden Fall. Ich bin eh ohnehin aus dieser 90-120-Ebene völlig ausgebrochen, so durch Tino Hahn. Weil der mir halt die ganzen Bollywood-Filme da aufgestellt hat.
Stunden gehen.
Und die gehen halt alle 2,5 Stunden so. Ja. Also unter 150 Minuten ist eigentlich, muss nur ein Plagiat sein.
Na gut, es ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie plötzlich die 3 oder 4 größten Studios anfangen, 65-Minuten-Filme zu drehen und irgendwie andere Payment-Geschichten einzubringen. Weil natürlich könnte das bedeuten, oh, super, guck mal, eine Stunde, davon kriegen wir 5 an einem Tag und da stand nur 2,5 oder 3 von Filmen am Tag im Kino. Wenn du eine Stunde von der Länge
hast.
Und wenn du dann sagst, oh, die kosten noch nicht mal 15 Euro wie sonst, sondern nur 8 oder so, das werden sie nicht machen.
Ja, überleg mal, wie es bei Sachen wie YouTube oder so ist. Das Sehverhalten der jungen Leute ändert sich, ne? Es wird immer kürzer, TikTok ist mittlerweile bam, 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 bam. Ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwann auch sowas Einfluss haben kann auf Filmproduktion, dass die sehen, ey, die jungen Leute schaffen es gar nicht mehr, 2,5 Stunden irgendwie auf dem Arsch sitzen zu bleiben. Eine 60-Minuten-Filme ist der neue Shit im Kino. Wer weiß. Also ich will es nicht haben. Und ich sag auch nicht, dass das passiert, aber.
Aber es wäre eine logische wirtschaftliche Entscheidung.
Genau. Völlig unrealistisch, dass das irgendwie mal so kommt. Oder zumindest mal häufiger kommt.
Wenn sowas ja mal ins Kino kommen würde. Ist ja exklusiv für Shudder.
Ja.
Und das ist ja das Ding. Aber ich finde halt schön an der Geschichte, dass die halt wirklich gesagt haben, okay, wir versuchen in Corona-Zeiten einen Film zu drehen, versuchen sich irgendwie an alles Mögliche zu halten und holen das. Ja, diese Limitierung, die sie haben, holen sie da.
Okay, wenn wir mal ganz ehrlich sind, du hast es gerade selber gesagt, das ist ein Teil des Films, aber hat keinen Einfluss. Den Film gab's schon oder er war schon fertig entwickelt und dann haben sie ein paar Sachen umgebaut und haben da
wenn
Corona
so
drauf geflanscht und haben gesagt, das ist unser Corona-Film.
Wenn dem
weil
so
wir
ist,
können ja nicht anders drehen gerade. Das ist eine schöne Geschichte. Jeder wird das nutzen, die Geschichte.
Wenn dem so ist, okay, aber dann haben sie es auch erkannt.
Ja, klar.
Ja, aber so wie ich es verstanden habe, ist der Film tatsächlich unter Corona-Zeiten erst gedreht worden.
Ja, aber er könnte ja geplant gewesen sein. Du fängst ja nicht von heute auf morgen
an. Ja, du planst aber keine Pandemie voraus.
Daniel, nochmal. Ich glaube, der war schon Jahre geplant oder angedacht. So, und für das Frühjahr des Drehs. Und dann kam Corona und gesagt, oh, scheiße, Corona, nee, wir machen aus der Not ein Tun. Wir nennen das einen Corona-Film, bauen das ein bisschen um mit Zoom und so und bringen den gleichen Film raus und sagen, oh, das ist ein Corona-Film. Das glaube ich nur.
Okay.
Aber nenn ihn bitte nicht Daniel.
So, liebe Leute. Billig oder willig eine Runde?
Ja, oh, klar, immer.
Ja, oh, ja. Komm, zack.
Oh, ja. Oh, können wir mal Screenshot-Raten wieder machen.
Können wir tatsächlich noch machen. Wir haben noch ein paar übrig von Butter Binge.
Oh ja, oh ja, oh ja.
Das sieht halt leider keiner.
Wir müssen nochmal machen.
So, womit fangen wir denn an? Fangen wir doch mal mit dem jungen Herrn an. Wisst ihr, wer das ist?
Das ist auf jeden Fall kein Filmplakat.
Nee, aber das ist das erste Bild von einem zukünftigen Film. Habt ihr eine Ahnung, wer das ist?
Centineo? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also ich dachte eben, ich kenne das Gesicht, aber
es ist mal wahrscheinlich wieder irgendein Vollnerd, der plötzlich die Body Transformation für einen Superheld hat.
Ja, nicht ganz. Ja, doch. Noah Centineo hat mitgespielt, unter anderem bei Sierra Burgess. Burgess is a lover, loser. Und To All the Boys I Loved Before. Ja?
Gar nichts.
Und soll jetzt bei einem Netflix mitspielen, der Film mitspielen, in dem es halt auf seine Körperlichkeit vor allem ankommt.
Also, was ist er?
Komm, ich gebe euch mal einen
Tipp. Der neue was?
Komm, ich gebe euch mal einen Tipp.
Oh, das wäre lustig. Der als Wolverine.
He-Man.
Echt? Ach, du meine Güte. Ich bin da so neugierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das auf cool. Ich glaube, sie machen es selbstironisch, oder?
Ja, aber ganz echt. Was ist das für ein Lauch? Der kann doch nicht He-Man sein.
Er ist doch noch dabei. Er ist doch noch dabei.
Are you fucking kidding me?
Er ist noch dabei.
Das ist der.
Es ist
sein ganzer Körper ist der linke Bizeps normalerweise von He-Man. Das kann nicht sein, da muss noch viel mehr passieren.
Aber glaubt ihr, das wird ein ernsthafter Film oder glaubt ihr, das ist ein selbstironischer Film?
Ich würde mir wünschen, es wäre ein ernsthafter Film.
Es ist unfassbar schwer. Ich habe schon so oft über Masters of the
Universe nachgedacht. Bei Thor haben wir das auch gedacht, dass das nicht funktioniert. Weiß ich noch, haben wir schon drüber geredet.
Oh, ja, mit Thor?
Ja, klar. Haben gesagt, mit den lächerlichen langen Haaren und mit dem Hammer, der kann auch nicht cool auf dem.
Ja, mich hat eher der Umhang irritiert.
Also, ja, alles. Es ist ein schwieriges Thema.
Bei Superman haben wir auch drüber diskutiert. Aber He-Man ist schon ein Spezialfall. Also He-Man ist so klischeebeladen und übertrieben. Aber als Kind hast du es ja auch ernst genommen. Also insofern.
Ja, war Dolph Lundgren der bessere He-Man?
Vom Aussehen vielleicht. Vom Film her wahrscheinlich eher nicht.
Ich mag den Film nach ganz hochwertig eigentlich.
Ja.
Ausstattung.
Von der Ausstattung.
Ausstattung war
hoch.
Ja, und das Make-up von Frank Langella. Und Skeletor.
Das ist auch ein geiler Typ gewesen.
Ja, das fand ich auch cool. Ja, das ist auf jeden Fall der neue He-Man.
Wie alt ist der denn, sag mal?
Boah, keine Ahnung.
25.
25, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil wenn der jetzt 18 wäre, wäre das ein bisschen
paar. Aber sehe ich das richtig? 19 Millionen Abonnenten?
Kennen wir den denn nicht?
Kennen wir auch nicht. Wahrscheinlich ist
weil du nicht so Filme wie To All the Boys
I Loved Before guckst. Vielleicht ist das auch so ein Südamerika-Superstar.
Also, To All the Boys I Loved Before war ein riesen Netflix-Hit. Weltweit und aber auch hier in Deutschland.
Okay.
Aber 19 Millionen?
Ja. Gucken die an.
Ja, also ich sag mal vorsichtig willig.
Willig?
Ja.
Ihn als He-Man?
Generell Vorfreude auf den He-Mon für He-Mon.
wir haben den perfekten Darsteller in unseren Reihen hier.
He-Mon.
Muss ich nur noch
He-Mon-Film. Auch aufgrund der Tatsache, dass ich neugierig bin, in welche Richtung sie das machen. Von daher freue ich mich drauf.
Ja, dann sage ich auch mal willig. Ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt.
Ich bin auch von ihm noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich weiß es nicht.
Aber
ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Wir haben einfach alle Bock auf einen He-Man-Film, also sagen wir willig.
Ja, ist das so?
Ja, alle Bock auf einen He-Man-Film.
Hast du schon mal nachgedacht, deinem Sohn He-Man-Sachen zu kaufen?
Noch nicht, nee. Gibt's ja nicht. Was soll ich denn kaufen?
Wieso? Ich bin so eine He-Man-Facebook-Gruppe,
wo die ständig damit haben. Netflix gibt sogar eine neue She-Ra-Serie.
Ja, die She-Ra-Serie kenne ich, aber gibt's eine neue He-Man-Serie? Die letzte He-Man-Serie, die ich kenne, ist uralt. Also beziehungsweise ist uralt, aber die ist schon eine ganze Ecke her.
Aber es gibt
noch. Du bist in einer Facebook-He-Man-Gruppe.
Ich bin in vielen Facebook-Gruppen. Ich bin da ja auch seit 20 Jahren, oder was? Seit wann ist die?
Und was machst du? Oder das hast
ist genauso
du
wie ich bin, genauso in einer Star Wars Sammler Gadgets Gruppe, wo dann hin und wieder irgendwelche Leute.
Das kann das ich ja ich. Verstehen, aber in einer He-Man?
Einfach nur aus Neugier. Ach so, vielleicht auch letztes Jahr lief doch diese Doku-Reihe auf
ach, Netflix. Hier, The Toys That
Made vielleicht in dem Zusammenhang habe ich dann mal nachgeguckt, was sowas kostet und so. Um mich jetzt mal vernünftig zu verteidigen. Hey! He-Man!
Ah, eine neue He-Man-Serie kommt von Kevin Smith. Vielleicht gibt's da dann Spielzeug.
Ja, das ist auch schon lange in Planung.
Und dann könnte ich aber dann tatsächlich meinem Sohn mal zeigen. Alvin hat mir ja empfohlen, oder beziehungsweise hat mir ja gesagt, ey, wenn dein Sohn immer noch Bock hat auf Ninjago und so, zeig den mal die neue Turtles-Serie. Die neue Zeichentrickserie von Turtles. Die soll auch echt gut sein. Bin ich mal gespannt. Wenn er drüber stolpert und wenn er wissen will, was es ist, zeig ich
ihm. Ich würde gerne die alte Turtles-Serie, die soll's mal irgendwo zu streamen geben.
Mit der Frank Zander.
Ach, ich wollte genau
gibt's das. Gibt's die irgendwo? Anfangen.
Gibt's nirgendwo, glaube ich.
Doch. Habe ich irgendwann, bin ich ein paar Mal drüber gestolpert.
Ja?
Bin ich ziemlich sicher, irgendwo.
Recherchiere doch mal jetzt
hier. Der Stream Inspector Gadget gibt's auch nicht.
Ja gut, finde ich jetzt nicht so
schlimm. Das ist seltsam.
Was? Die alte Zeichnung selber?
Mega.
Ich fand's furchtbar.
Ich fand's auch nicht so geil. Aber der Film war noch schlimmer.
Ja,
der
den Matthew Broderick. Den habe ich übrigens vorgestern, letzte Woche geguckt mit meinem Sohn. Der fand ihn mega.
Das war der Galgen von Matthew Brodericks Karriere.
Ja, es ist halt ein Kinderfilm. Mein Sohn
fand letzte den, Film.
Nicht fand Godzilla?
Den mega gut.
Hm? Nicht Godzilla?
Nein.
Es gab noch einen zweiten Inspector Gadget, den zweiten Teil.
Hat er auch Matthew Broderick?
Matthew Broderick.
Diese Zeiten.
Gadgetto, Arme.
Gadgetto, Hut.
So, kommen wir zum nächsten Plakat. Zack. The Devil. All the Time. Seht ihr das? Ist ein Film, oder beziehungsweise es geht in diesem Film um eine Reihe von Figuren, die in einem gewissen Handlungszeitraum von mehreren Jahren zwischen 1945 und 1966 in einer fiktiven Stadt immer wieder aufeinandertreffen und ich glaube, auch so ein bisschen Kriegserfahrungen verarbeiten.
Der Film heißt Devil Time?
Nee, der Film heißt The Devil All the Time.
Ach so.
Siehste? Ganz schön und da Star wäre ja schon mal...
Das Riley Koff ist dabei.
Ja, Tom Holland, Arvin Russell, Bill Skarsgård, Riley Cuff, Jason Clark, Sebastian Stan, Robert Pattinson.
Und jetzt kommt der Haken. In einer Netflix-Produktion.
In einer Mia Wasikowska.
Weil wenn dieses Plakat regulär da stünde ohne den Netflix-Film, würde ich sagen, oh, bin mal gespannt. Aber ich gestehe, trotz des Versuchs des Qualitätsmanagements von Netflix in den letzten, was weiß ich, im letzten Jahr, so was ich zumindest wahrgenommen habe, habe ich kein Vertrauen darin, weil da Netflix drunter steht. Jetzt gerade aktuell. Mhm. Muss ich gestehen.
Ja.
Tja, da will ich mir noch kein Urteil erlauben. Da muss ich erst Project Power gucken, um das beurteilen zu können.
Psst. So, ja, erste Bilder gibt's auch schon. Ein Trailer soll bald folgen. Ich bin gespannt. Das Plakat an sich finde ich cool. Wenn das bei Netflix angezeigt werden würde,
ja, ich meine generell Cast und Plakat, Prämisse, fuck, zu spät. Das ist eigentlich alles okay, aber schauen wir mal.
Und nochmal, man weiß wenig was über die Geschichte selbst, aber dass sie sich über einen ganz langzeitlichen
Zeitraum. Und dass diese Menschen halt immer wieder aufeinandertreffen, also eine bestimmte Gruppe von Menschen.
Okay, die erste Assoziation ist natürlich der Tom Hooper?
Nee. Holland.
Was? Wie ist noch der deutsch-amerikanische Film hier mit den Wachowski-Schwestern, Brüdern? Was
Cloud Atlas.
Ach, Cloud Atlas, das ist meine erste Assoziation.
Ach so. Ah, nee, glaube ich nicht.
Cloud Atlas ist ein Science-Fiction-Film.
Ja. Was ich noch interessant finde.
Ja. Komisches Ding, ne?
Ja.
Ich weiß nicht, kann man sich den noch mal geben? Ich weiß, vielleicht finde ich den jetzt mittlerweile besser.
Ein bisschen überambitioniert gewesen, glaube ich.
Würdest du dir jetzt Matrix noch mal mit der neuen Sichtweise angucken?
Was ist die neue Sichtweise?
Dass der Film tatsächlich also eigentlich einen Transgender-Hintergrund hat.
Ach, Leute.
Ja, das ist das, was.
Ich meine, das ist naheliegend bei.
Wenn man das ist aber das, was halt jetzt die Lilly, was Lilly und Dings, ihre Schwester, jetzt halt so gesagt haben. Ja, es war eigentlich immer angedacht, dass das halt schon eine Anspielung auf Transgender sein soll.
Nein.
Weil unter anderem diese Switch, die sollte in der realen Welt, also in der Welt, in der die Maschinen die Erde beherrschen, sollte ein Mann sein und in der Matrix selbst eine Frau. Ja,
hätten sie machen können, haben sie nicht gemacht. Die kamen damals raus, weil das waren Ultra-Nerds, unabhängig von ihrer sexuellen Ansicht, Ultra-Nerds, und die wollten den ultimativen Comic-Action-Kinofilm drehen, und das haben sie gemacht. Und jetzt fällt ihnen ein, nachdem sie ein bisschen interessante Lebensentwürfe gestartet haben, fällt ihnen ein, dass ja eigentlich das auch damals nur der Gedanke war, nee.
Das klingt nicht für mich aber auch.
Und meinst du nicht, dass 1999, sag ich mal, Studios schon lange so weit waren?
Nein.
Um sowas
zuzulassen? Wir reden nicht von 99, wir reden von 94, 95.
Der Film kam 99 in die Kinos.
Der Film war fertig, 95. Ready to go. Und sie haben alle gesagt, ey, wir vertrauen euch nicht, zack, erst mal, was ihr könnt. Dann haben sie den Bondage-Film gedreht, den alle geil fanden. Den lässt
Bound? Die haben doch.
Nein, Bound war der Beweis, dass sie was drehen können. Und daraufhin hat Silver gesagt, okay, dann dreht ihr jetzt, okay, ihr habt mich überzeugt, dann dreht ihr jetzt diesen komischen Matrix-Film.
Ja, und glaubst du, zu den Zeiten hätte dieser komische Matrix-Film noch deutlicher mit diesem Thema spielen können?
Nein,
du gibst. Du meinst, ob Hollywood denen das zugestanden
hätte? Genau.
Hätte er nicht, genau. Aber trotzdem hätten sie es irgendwann mal auch in den letzten Jahren sagen
können. Aber Moment. Also, wir reden ja erstmal nur darüber, dass der Held in der Matrix so ist und in der echten Welt eine Frau. Das ist ja noch nicht, das macht ihn ja noch nicht automatisch zu einem Transgender-Film.
Switch war der Typ, der Pilot, oder?
Switch war die blonde Frau.
Mit Alan Barkin. Was? Wovon redet ihr?
Ich komme auch gar nicht mehr mit Alan Barkin. Wieso?
Der Film, Switch.
Switch, die Frau im Manne.
Ja.
Ist ein Film mit Alan Barkin.
Ja.
Da hast du vollkommen recht.
Wovon redet ihr?
Switch ist aber auch ein Charakter in dem ersten Matrix-Film.
Daniel sprach doch gerade von Switch, dass das so ein wichtiger
Switch, Punkt ist. Switch, ich wusste nicht mehr, dass das so ein Typ halt Switch heißt. Was ist das für ein Name?
Wir nennen sein Kind Switch.
Diese blonde, kurzhaarige Frau.
Wir nennen die am Anfang.
Die ganz schnell stirbt.
Die ganz schnell stirbt.
Mit den kurzrasierten Haaren.
Genau.
Okay. Ja, okay.
Gut. Ja, wie auch immer. Wir werden es nicht wissen. Sie behaupten es, es sind die Macher. Lass es sie behaupten.
Also würde passen, klar.
Du kannst es natürlich nachträglich auch rein interpretieren. Fakt ist, dass der Film meiner Meinung nach davon nichts zeigt. Und hätte, wenn und aber, ist dann auch scheißegal.
Finde ich auch. Zeigt nicht. Wäre interessant gewesen, wenn sie was gezeigt hat. Aber wie du selber gesagt hast.
Wie sind wir jetzt da hingekommen?
Über Cloud Atlas, weil der Film Andi völlig
vielleicht siehst du den jetzt mit anderen Augen.
Vielleicht kannst du jetzt das, was gezeigt wird, viel mehr auf das heutige jetzt.
Ich meine, vielleicht sollte man das mal ausprobieren, mal Matrix unter dem Gesichtspunkt gucken, Thema Veränderung und Geschlechterwechsel oder irgendwas, weiß ich nicht. Oder den Wunsch, sich irgendwie.
Aber das ist dann ja auch wieder so, wenn du erstmal dass dich darauf, also wenn du das erstmal so im Kopf machst, dann interpretierst du auch jede Szene da rein und so. Ich finde, sowas muss ein Film dann eben auch vermitteln und nicht im Nachhinein sagen, und jetzt guck noch mal den Film und stell dir vor, der Schauspieler wäre eine Frau.
Naja, sie haben ja nur gesagt, das war auch unsere Idee. Also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt nicht ein großes Interview war, wo sie das erklären, sondern einfach
nebenbei. War das bei Half-Baked?
Ja, was, das ist schon lange her.
Aber hast du gesehen?
Ja, klar.
Did you watch bla bla bla? Yes. Did you watch it on weed?
Da weiß ich nur, bei Half-Baked erinnere ich mich nur, wie sie stoned in diesen Laden gehen und die Snacks alle riesengroß sind. Weißt du, wo sie so die Riesentafel Schokolade und so sehen. Und das fand ich immer sehr lustig.
Der eine sagt doch, fragt ihn noch so ständig so, hast du mal einen Dollarschein gesehen? Ja. Ja. Aber hast du mal einen Dollarschein auf Gras gesehen?
Daniel, eine Frage noch. Würdest du empfehlen, nochmal Cloud Atlas gucken?
Ich würde tatsächlich nochmal empfehlen, Cloud Atlas zu
gucken. Damals war ich so verwirrt und fand.
Und allein um festzustellen, vielleicht, wenn man so ein bisschen recherchiert, das habe ich nämlich letztens gemacht mit einem anderen Film, mit Harte Ziele, Hard Target von John Woo mit Van Damme, um allein mal zu registrieren, vielleicht nachzuforschen, so wer was gemacht hat. Weißt du? Und was vielleicht.
Wegen zwei Regisseure, meinst
du? Genau.
Nee, waren es sogar mehr?
Ja, naja, es waren die Wachowskis und es war Tom Tykwer.
War da nicht noch ein dritter bei? Tom Tykwer war der Name, den ich vorhin gesucht habe.
Genau. Ja.
Okay. Macht der noch was, Tom Tykwer?
Hoffentlich nicht.
Doch, der hat guten Kram gemacht. Hey, Entschuldigung, die International ist mega. Den liebe ich, die International. Auch wenn er damals so abgekanzelt wurde.
Aber danach kam, glaube ich, auch nicht mehr.
Deswegen die Frage, hat er seitdem irgendwas gemacht? Oder ist er?
Recherchier doch mal nach, Eddie. Wir gehen kurz in die
genau,
Werbung.
Genau, der Mann mit dem Rechner, bitte.
Melden uns gleich zurück.
Schnell kurz ein Eis, ein Wasser.
Wasser, ja.
Babylon Berlin.
Bis gleich.
Ach, das macht er? Das
produziert er, oder?
Creator.
Creator.
Werbung. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andy, Eddie und mir. Und ja, machen direkt, wir haben viel zu tun, die Kinostarts.
Das sieht aber nach guter Laune aus, diese
schöner
Woche.
Zusammenschnitt.
Ja, das ist tatsächlich sind ein paar depressive Filme dabei. Wir können ein paar Sachen aber auch schnell abhaken, denn über die haben wir zum einen schon mal gesprochen und zum anderen haben wir ein bisschen vorgegriffen. Morgen startet auf Netflix ein Film namens Project Power mit Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt und noch ein paar anderen Leuten. Der hat allerdings ein Embargo bis morgen früh um 3 Uhr, also heute Nacht um 3 Uhr. Und deswegen dürfen wir noch nicht drüber reden. Aber nur für euch zur Information, dieser Film startet ab morgen bei Netflix. Und wir werden ab morgen vielleicht noch mal was sagen. So, dann haben wir einen Film dabei, über den habe ich tatsächlich schon mal gesprochen in Folge 286. Folge 286, damals standen hier noch die zwei Sofas und wir waren zu viert. Da ging es, der hieß Der letzte Mieter, oder der heißt Der letzte Mieter. Und den kann ich euch ans Herz legen. Ich habe ihn euch geschickt. Guckt ihn euch bitte noch an. Da geht es um einen Mann, der so als Installateur, Hausmeister und so weiter arbeitet und in seinem Auto bei der Arbeit ein Päckchen Tabletten findet, die seinem Vater gehören. Und die muss er seinem Vater halt bringen. Also fährt er nach Hause oder fährt er halt ins Wohnhaus seines Vaters und trifft dort auf seinen Vater, aber gleichzeitig auch auf einen Immobilienmakler, mit dem der Vater offensichtlich einen Streit hat. Und die ganze Situation eskaliert dann ein bisschen. Obwohl der Makler verschwinden will, die Tür klemmt, steht plötzlich der Vater mit der Schrotflinte vor den beiden.
Ups.
Und bedroht sie. Mehr möchte ich nicht erzählen. Das geht hier vor allem, sage ich mal, um Gentrifizierung, ist das große Thema.
Natürlich.
Aber das mit einer doch gewissen Realitätsnähe, weil da halt schon so ein paar Fälle geschildert werden, oder ein paar Mechanismen geschildert werden, die, glaube ich, hier und da auch Menschen am eigenen Leib erleben mussten.
Indie-Film?
Ja, sogar Regiedebüt.
Ah, cool.
Aber natürlich ist dieser Film dann auch mit den Mitteln eines Genrefilms erzählt.
Ja, also, aber deswegen muss man es halt mit der Brille auch gucken.
Genau, genau. Also hat dann schon hier und da spannungsanspannende Momente und atmosphärische Inszenierungen und so weiter. Übertreibt am Ende meiner Ansicht nach ein bisschen, was die, sag ich mal, technischen Möglichkeiten angeht, aber trotzdem was findet heißt, er einen.
Möglichkeiten?
Ja, man, es sieht halt dann am Ende, es gibt da so eine Sache.
Also Effektschüsse, die jetzt nicht so teuer waren.
Genau, die halt nicht so gut aussehen. Aber trotzdem, alles in allem muss ich sagen, empfehlenswertes Regiedebüt und gutes deutsches Genre-Kino.
Wer ist der Gregor? Der Regisseur?
Der Regisseur? Oh Gott.
Ist egal, gucken wir gleich nochmal nach.
Ja, versuche ich so, sobald es geht, rauszufinden, sobald du über was anderes redest. Ja, also so viel zu Der letzte Mieter, Folge 286. Habe ich auch nochmal was gesagt. Dementsprechend kann man sich den angucken. Ja, cool. Dann ein Film, über den hat meine Frau tatsächlich in Folge 306 schon ein paar Worte verloren. Er heißt Wege des Lebens, The Roads Not Taken, mit Javier Bardem, der hier einen Mann spielt, der unter einer ja doch etwas ernsteren Form von Demenz leidet.
Elle Fanning.
Ich glaube, das ist Elle Fanning.
Elle Fanning. Die wird auch nicht älter, ne?
Die teilweise halt zu Sprachlosigkeit oder Sprachproblemen führen. Und seine Tochter muss ihn jetzt halt zum Arzt fahren nach einem besonders schweren Anfall. Und parallel dazu sieht man unter anderem ein Leben, wo er auf, ich glaube, Sizilien sitzt und über sein Buch hadert, das er gerade geschrieben hat. Und parallel dazu sieht man seine Zeit in Mexiko mit Salma Hayek, die gemeinsam über ein Kind trauern.
Sieht eher nach Griechenland aus, oder?
Oder Griechenland, kann auch Griechenland gewesen sein, ja. Tut mir leid. Ja, wen es interessiert, wie gesagt, meine Frau hatte in Folge 306 ein bisschen über diesen Film geschwärmt, weil sie es dann doch ganz zu herzergreifend fand.
Das sieht Bardier-Fan vielleicht auch.
Bitte?
Sieht Bardier-Fan auch vielleicht?
Nee, sie mag ihn eigentlich gar nicht so.
Nee? Nee. Ich finde ihn super.
Ich finde ihn auch cool. Ich finde ihn auch cool. Allerdings habe ich hier und da auch schon gelesen, dass der Film doch etwas zu sehr verkopft ist und man nicht so wirklich ganz durchsteigt, wie gewisse, sag ich mal, Verhältnisse da überhaupt existieren oder warum man jetzt plötzlich mit der und der Figur mitfühlen soll, obwohl sie sich doch vorher.
Ist das eine internationale Produktion?
Ich gehe davon aus, ja.
Oder es wirkt so gar nicht so amerikanisch, so null amerikanisch.
Sally Potter heißt die Dame. Das ist die Dame, die The Party gemacht hat, dieser Schwarz-Weiß-Film über diesen
Geburtstag. Ah, den fanden wir doch gut.
Ja,
oder?
Den fanden wir gut, ja.
Ach was? Ja. Wie heißt die? Sally Potter?
Sally Potter.
Potter oder?
Potter.
Potter. Das ist ja interessant.
Ja.
Sally Potter.
Cillian Murphy, ne?
Der The Party.
Genau, der war auch mit dem. So, dann haben wir einen Film.
Sally Porter ist Sängerin der Feminist Improvisation Group.
Gut, hätten wir das geklärt. Dann haben wir noch einen Film, der ist vielleicht für die Romantikfreunde unter uns geeignet. Er heißt Der göttliche Andere und handelt von einem Reporter, einem doch recht arroganten und frauenverschleißenden Reporter, sagen wir es so, der geradezu in Rom weilt während der Papstwahl und dort auf eine junge Frau trifft namens Maria, die im Begriff ist, Nonne zu werden.
Maria! Ja, wo sind eigentlich die ganzen Leute, die heutzutage Nonnen und wie heißen die männliche Version? Mönche? Werden? Gibt's ja auch noch, ne?
Die gibt's bestimmt auch noch,
ja. Aber werden sicherlich auch nicht mehr.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich kenne mich in den aktuellen.
Daniel, warum kennst du dich denn mit diesem Thema nicht aus?
Weiß ich nicht, ich bin aus der Kirche ausgetreten.
Ich auch, ich war nicht drin.
Ja, ich war drin, aber ich bin ausgetreten. Ich habe es irgendwie nicht eingesehen, für meinen Glauben zu bezahlen. Ja. So, ja, die beiden lernen sich kennen. Sie steht halt, wie gesagt, kurz davor, sich auf ewig für den Herrn im Himmel zu.
Das heißt, darf sie noch oder darf sie nicht?
Glauben?
Nee.
Glauben, ja.
Sich auf eine Partnerschaft oder auf was Körperliches oder sonst was einlassen.
Ich weiß nicht.
Ich weiß,
könnte mir vorstellen, dass das da zu dem Zeitpunkt oder in diesem Stadium nicht mehr. Ich denke mal, daraus wird der Film seine Schwierigkeiten
wahrscheinlich
ziehen.
Ne?
Oh. Obwohl wir sehen,
Sünde.
Ja, ich kann nicht viel zu sagen zu diesem Film. Er startet im Kino diese Woche und das beides, das also soll wohl noch eine kleine übernatürliche Komponente beinhalten. Ja. Keine Ahnung.
Kann das sein, dass er Englisch spricht und sie nicht versteht? Scheint so. Oder er versucht Italienisch zu sprechen, ne?
Oder er versucht Italienisch zu sprechen, ja. Und dabei bricht er sich einen ab.
Okay.
Ich weiß es nicht. So, Ein bisschen lustiger wird es, oder die Absicht ist, ein bisschen lustiger zu sein. Ein bisschen lustiger wird es mit Mossad. Mossad ist ein Film über einen israelischen Agenten, der in Ungnade gefallen ist, weil er einen Job ziemlich verbockt hat und jetzt tatsächlich Türsteher einer Kinderhüpfburg ist. Und über Umwege schafft er es, sich wieder in seinen alten Job reinzumauscheln, denn ein, ja, amerikanischer Telekommunikationsmogul namens Mark Sattelberg ist entführt worden. Und zusammen mit einer CIA-Agentin versucht jetzt nun Guy Moran, ja, den Fall zu lösen. Und das Ganze ist tatsächlich von.
Das stand gerade von den Freunden.
Ja, das ist
der Macher.
Der ist aus Israel, der ist letztes Jahr in Israel gestartet, war da ein Riesenhit. Und tatsächlich war David Zucker von Zucker, Abrams Zucker, den.
Der tatsächlich noch lebt, offenbar.
Ja. Den Nackte Kanone machen oder Top Secret machen und so weiter. Der war da als Berater beteiligt. Der hat die wohl bei dem Drehbuch beraten, was immer das heißt.
Ja. Don't do it!
Aber.
Ha, das war gar nicht schlecht.
Ja, das war nicht schlecht, ne? Und das ist das Schöne an diesem Film. Sie ziehen es wirklich gnadenlos bis zum Ende durch. Das ist genau dieser Nackte Kanone, Top Secret, Hotshots,
Slapstick. Aber ist anders getimed.
Ein bisschen anders
getimt. Es dauert alles ein bisschen länger.
Und das ist das Problem. Es dauert alles einen Tick länger. Mhm. Und es wird immer noch ein bisschen länger ausgereizt, weißt du? Wenn einer irgendwie die Bombe an bitte keine Bomben platzieren Schild platziert, steht es einfach noch länger, wird der Zuschauer noch deutlicher darauf hingewiesen.
Und es ist auch nicht so sachlich und trocken, wie das bei Nackte Kanone war.
Genau.
Wenn er da steht und sagt, gehen Sie einfach weiter, hier gibt's nichts zu tun, weißt du, dann wird es nicht noch größer gemacht, was er spielt. Er spielt immer sachlich.
Genau. Und da. Das
fand ich, wo sie wollten ein bisschen mehr machen, als
sachlich spielen. Genau, das finde ich auch. Und man muss halt leider sagen, sie haben halt, naja, das Budget war wahrscheinlich nicht das größte. Also es sieht halt alles auch echt rotzebillig aus.
Wofür drehen denn Israelis primär? Nur für den israelischen Markt?
Ich denke mal, der ist hauptsächlich für den israelischen Markt gedreht worden, weil da gibt's so einen Gag.
Ist er auf Hebräisch oder auf Englisch?
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, das kann ich jetzt nicht beurteilen.
Ich guck das nach. Aber es ist schon komisch, dass Israel so eine große Filmkultur hat, ne?
Und Eisern
so eine
Stil.
Industrie, ein Eisern Stil, klar, aber das war ja auch nur kleine, das ist ja nur das, was bei uns ankam, die drehen ja ständig, ja? So, das ist ja große Industrie da. Und ich frage mich immer, planen die immer schon für international oder planen die vielleicht auch für den regionalen Markt? Weil ich meine, Araber wollen sich wahrscheinlich israelische Filme nicht unbedingt so gerne angucken, könnte ich mir denken.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ist recht nicht, wenn sie Mossad heißen.
Ja, stimmt.
Aber wenn sie den Mossad als völlig inkompetenten Haufen darstellen?
Ja. Könnte auch sein. Deswegen frage ich, vielleicht ist doch ja noch ein bisschen eine andere.
Und ich finde auch gar nicht, dass der so großartig auf den Konflikt eingeht, sondern eigentlich so relativ international bleibt und dann ja auch in fiktive Staaten geht.
Das ist wie, im Grunde genommen wie ein Comicbuch, ne?
Ja.
Ein bisschen alberne.
Ist ja, wohl aber auch auf Hebräisch und Englisch, naja.
Gut.
Okay.
Aber das, wirklich, das Sympathische an dem Film ist, dass er es halt echt durchzieht, bis zum gnadenlosen Ende. Das hat mir echt gefallen. Und ich musste auch bei der einen oder anderen Nummer, muss ich halt echt lachen. Ich fand's gut. Aber bei vielen muss ich halt auch nicht lachen.
Du hast aber nur 2,5 Sterne gegeben.
Es ist mittelmäßig, ja.
2,5 ist eine schwierige Entscheidung, finde ich.
2,5.
Weil das zeigt mir immer nur, ich weiß es nicht.
Nee,
ich denke so, ich fand ihn nicht, so ganz schlimm ist er nicht.
Eindeutig negativ konnotiert.
Das ist schon, hat schon was Negatives.
Ja. So ganz schlimm ist er nicht, aber wirklich geil finde ich ihn halt auch nicht. So.
Aber wir können ja mal alle ein bisschen Lachen gebrauchen, von daher nicht schlecht, dass sowas mal ins Kino kommt.
Wirklich, der tut auch echt keinem richtig weh. Ist harmloser Klamauk.
Ja, das wäre das Letzte, wenn ein Film auch noch wehtun würde.
Boah, können wir jetzt mal fragen. Tat denn Il Traditore weh?
Also, überraschend, dass du mich jetzt gerade fragst, Daniel, weil ich habe mir so eine kleine Liste gemacht. Ich muss es jetzt alles ein bisschen umdrehen. Ist dir aufgefallen, dass wir 2,5 Minuten Produktionsfirma-Intro haben?
Das ist mir aufgefallen.
2,5 Minuten, ein Logo nach dem anderen. Ich habe irgendwann Screenshots davon gemacht, wollte ich euch schicken, dachte dann nein. Also, was ist denn das eigentlich? Es ist ein Film über, ich vermute, so eine Art italienischen Volkshelden oder jemand, der auf jeden Fall hoch angesehen wird in Italien, glaube ich. Es geht um den Kronzeugen in dem größten italienischen Gerichts... hilf mir mal.
Was? Prozess?
Es ist der große Mafia-Prozess, der erste große richtige Mafia-Prozess Mitte der 80er in Italien. Und er ist hier der Michele, wie heißt er?
Tommaso
Buschetta. Tommaso Buschetta. Buschetta, ganz wichtig, die Aussprache. Ja,
Buschetta darf man nicht sagen, Buschetta.
Ja, genau. Und es wird so seine Geschichte erzählt. Er ist so ein Ex-Mafiosi, oder zu dem Zeitpunkt noch Mafiosi, der dann, wie gesagt, gegen seine Ex-Kommilitonen aussagt. Da gibt's auch noch im Hintergrund so eine gewisse Geschichte über Bandenkrieg zwischen den Corleones und noch einer anderen Familie.
Palermo. Zu der
Zeit, Palermo. So, die landen dann alle irgendwann vor Gericht. Und dann gibt's ja, im Grunde genommen geht's um ihn. Und er wird dargestellt als ein ziemlich cooler, dufter Typ, sehr integrer, mit gutem Gefühl für die Familie und für Freunde und Ehre und so weiter.
Und den Kodex, ne?
Und den Kodex. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe irgendwann gemerkt, vermutlich ist das primär wirklich für Italiener gemacht, die Geschichte kennen, weil ich hatte ernsthaft Probleme, die erste Stunde der Handlung zu folgen, weil man springt scheinbar hin und her in verschiedenen Zeitebenen. Der sieht jetzt auch nicht der Hauptdarsteller unbedingt so anders aus, so wenn da 10 Jahre Unterschied sind. Ich fand das ein bisschen schwierig. Ich habe auch so vieles nicht verstanden. Warum ist er der Bosse, obwohl er Soldat ist? Das habe ich nicht verstanden. Wurde auch nicht erklärt, ne?
Ist er der Boss der Bosse?
Ja, wird immer Boss der Bosse genannt. Und ich meine, in Amerika wissen wir, was das bedeutet.
Er ist doch gar nicht, er sagt es doch selbst. Er ist ja, ein
Bosse der Bosse oder so.
So Leute, keiner außer euch hat den Film gesehen.
Ich habe ihn gesehen.
Keiner außer euch hat den Film gesehen.
Ja, ich holt
mal die Zuschauer gesehen. Mit in eure Diskussionen. Ihr diskutiert über Details, über
die kein
Mensch relaten kann.
Ja, aber
inklusive mir. Ja, ist so. Also, worum geht's da? Und
es geht um einen Mann, um einen doch hochrangigen Soldado. Der hat's nie in die oberste Ebene geschafft, genießt aber da sehr hohes Ansehen und sitzt eigentlich in Brasilien, um halt eben auch der Polizei zu entgehen, aber stellt fest, dass in dem Mafia-Krieg, der zwischen den Palermo-Clan oder zwischen dem Palermo-Clan oder der Palermo-Familie und dem Corleone, der Corleone-Familie herrscht, dass da halt Opfer gebracht werden, die halt nicht mehr mit seinen Werten der Cosa Nostra übereinstimmen. Also Frauen und Kinder werden auch umgebracht. Und hinzu kommt, dass natürlich seine halbe Familie dann auch irgendwie abgeschlachtet wird, woraufhin er sich dazu bereit erklärt, die heiligste Regel der Cosa Nostra
Merda
zu verletzen, nämlich auszusagen bei der Polizei oder mit der Polizei einen Deal zu machen. Und das wird halt in diesem Film über 2,5 Stunden lang geschildert.
Und findet ihr ihn jetzt, das habe ich auch noch nicht rausgehört, findet ihr ihn gut oder nicht?
Ich habe tatsächlich bisher nur die erste Stunde geschafft, so, aber ich muss sagen, die erste Stunde, da gebe ich Andi recht, das ist relativ verwirrend auch erzählt, beziehungsweise schafft es der Regisseur nicht so ganz eine Struktur da reinzubringen oder halt auch Leuten, die gar nichts davon wissen, ein gewisses, noch ein tieferes Verständnis davon zu geben. Da muss man, glaube ich, schon ein gewisses Vorwissen für haben, um alles wirklich zu raffen. Das macht der Film halt nicht. Der Film schafft es halt nicht, dir das komplette Basiswissen da irgendwie zu vermitteln.
Hast du ihn komplett gesehen?
Ja, ich habe gestern, wie gesagt, gefühlt 4 Stunden damit verbracht.
Für 2,5 Stunden Film?
Ja. Und wie fandst du ihn also nicht gut?
Ja, ich wollte ja gerade alles versuchen, umzumünzen, dass es alles nicht so schlimm ist, weil ich fand nichts an dem Film gut. Ich fand, dass der hat sich bewegt, visuell, handwerklich hat sich das bewegt auf so einem typischen ARD-Mehrteiler, der irgendwie in Afrika spielt mit 3 alten Leuten, so. Das ist ungefähr der visuelle Look dieses Films.
Traumschiff.
Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie ich diesen Hauptdarsteller wahrnehmen soll. Ich habe die ganze Zeit, knallt er zum 5. Mal irgendein Mädel. Und das wird auch mit ich zieh mich aus und zeig meine Brust und das wird richtig auserzählen. Denkst du, ja, okay, ich habe verstanden, der war wohl irgendwie ein Weiberheld, aber muss man das jetzt irgendwie ständig alle 10 Minuten auserzählen? Keine Ahnung. Und ich glaube, wir sollen den alle cool finden. Der Zuschauer soll den Typen irgendwie cool finden. Und ich habe nicht verstanden, warum, weil er ist ein Mafiosi und okay, er hat sich irgendwann dann halt entschieden, wegen der Punkte, die zumindest er nach außen vorgetragen hat, die Daniel gerade genannt hat, dass er damit nicht mehr umgehen kann und die Omerta brechen muss, keine Ahnung. Dann folgt ungefähr 1 Stunde vor Gericht, wo einfach nur irgendwie Leute immer nur rumschreien, was wohl auch ganz dramatisch sein soll. Also mir hat das alles leider überhaupt nicht gefallen. Und am Ende gibt's auch noch ein paar richtig, also das Ende ist fast eine Unverschämtheit, muss ich sagen. Also ich sag nur eins, er darf am Ende singen. Als alter Mann. Um ihn noch mal ganz süß und cool darzustellen vor seinen Enkeln. Und alle klatschen und so. Das ist das Ende des Films.
Gut, dann.
Ja gut, wir wissen ja, dass der Film.
Dass er überlebt und singt.
Das weiß man doch. Der Typ ist doch bekannt. Das ist doch eine wahre Gelegenheit. Deswegen da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie dieser Film angedacht war. Oder was das sollte. Ich habe hier 20 Seiten an Notizen, aber es ist alles leider nicht positiv.
Okay. Ich fand's nicht ganz so schlimm, was ich bisher gesehen habe, aber ich habe auch noch nicht die Gerichtsverhandlungen erlebt oder weiß nicht, wie sich das halt noch mit 1,5 Stunden mehr auswirkt, die ich jetzt.
Kann mir nicht vorstellen,
dass das gefällt.
Also, ihr habt mir jetzt auf jeden Fall beide nicht mega Bock drauf gemacht.
Also, ich mag eigentlich so ein Thema. Ich habe immer so eine Woche, wo ich mich immer wieder in Mafia-Themen reinlese und in die Geschichte von der und der und der Familie. Und ich mag auch hier Michael Francese, der ausgestiegen ist, der einzige Capo, der heute Interviews gibt und so ein bisschen Motivationsredner ist und da sich sein Glück versucht und so, weil keiner überlegt ja für gewöhnlich gerade keine Capos. Und ich dachte, wow, italienischer Film, italienische Mafia, Geschichte über 20 Jahre, irgendein Typ, der aussagt. Ich war wirklich so ein bisschen gehypt. Ich dachte, ah, cool, das ist genau mein Thema. Aber er macht all das, was ich nicht mag in so einem Film. Es ist weder handwerklich gut gemacht, hochwertig, ich finde auch nicht besonders gut gespielt. Das fängt schon an, und dann bin ich fertig. Das fängt schon an mit, wie gesagt, 2,5 Minuten Intro, noch eine Produktion, was schon mal nicht besonders vertrauenserweckend ist, wenn da 20 Leute sagen, okay, aber wir übernehmen nicht die Verantwortung, wir wollen die anderen drin haben. Nach 2,5 Minuten geht das los und wir sehen Textcharts und diese Textcharts gehen, glaube ich, über 40 Sekunden. Über das ganze Bild. Und am Ende steht da, jetzt ist er gerade mit seinen 4 Töchtern in dem Land dort und dort angekommen. Ich so, Alter, was erzählen die mir denn hier? Weißt du, ich will hören, das ist der Typ, dafür ist er bekannt, dass die Situation, Punkt, Film geht los. Und nicht, wie viele Töchter er jetzt gerade im Urlaub mitgenommen hat und so. Also ich habe diese ganze Machart nicht verstanden. Ich war ziemlich erschrocken, als ich vorhin noch mal drüber gelesen habe, dass das ein ganz hoch angesehener, kreativer Regisseur ist von 87 Jahren, das ist wahrscheinlich sein letzter Film, den er gemacht hat. Ich so, was? Das hat ein angesehener Mann gemacht, diesen Film? Also sehr schwierig. Tut mir leid, ich wollte eigentlich was Positives sagen, aber es fällt mir tatsächlich sehr schwer.
Der Hauptdarsteller ist, der spielt in Subura.
Ich kenne den auch, ich mag den auch eigentlich.
Ja. Also bisher, wie gesagt, ich finde ihn noch bisher nicht ganz so schlimm, aber ich sehe halt auch die strukturellen Schwierigkeiten.
Ich bin sehr gespannt. Wenn du mal echt mal eine ruhige Minute oder neugierig hast, guck dir den mal zu Ende und dann schreib mir noch mal. Also
dafür gebe ich dir den Rat, wenn du eine ruhige Minute hast und du hast ja, glaube ich, schon angefangen, guck dir einen Film an oder guck dir den Film zu Ende, der heute tatsächlich nur limitiert im Kino startet, aber eine ganz seltene Gelegenheit darstellt, weil wir konnten ihn bislang hier in Deutschland kaum zu Gesicht kriegen. Er heißt Sohn der weißen Stute.
Warum kommt der jetzt erst raus?
Der ist 1981 entstanden.
Mhm.
Ja, und ist über den heiseren Vorhang hinweg wohl nie richtig
zu. Ach, ist das ein Ostprojekt?
Ja, der kommt aus Ungarn.
Ach so, aus Ungarn.
Ja.
Ey, der ist so schön. Ich habe mir tatsächlich nur irgendwie 20 Minuten davon angeguckt, aber das ist echt echt toll und ich würde das gar nicht mal. Ach so, und ich würde das gar nicht mal so unterschreiben, dass du meinst, das ist wirklich nur für Leute irgendwie, die Lust haben, sich unter Drogeneinfluss anzugucken.
Aber der ist tatsächlich halt, gerade in der LSD-Bewegung, ist der relativ positiv aufgenommen worden.
Ja, klar.
Ja, ich weiß. Aber ich finde den echt wahnsinnig schön gestaltet.
Ja, worum geht's? Es geht hier um eine weiße Stute, die ist der Unterwelt entkommen. Und sie gebärt einen Sohn. Und ein Geist sagt diesem Kind, hey, pass auf, deine Mama soll dich jetzt 14 Jahre lang ungefähr mit ihrer Milch füttern, damit du halt irgendwie groß und stark wirst und tatsächlich zu dem Baumausreißer wirst. Ja, Tree Shaker.
Einer der 50 Besten, ist auch ganz schön geil.
Der 49. Aber das ist schon.
Ja, der damals, toll. Wie gesagt, der wurde relativ schnell in die besten Liste der aller Zeichentrickfilme aufgenommen. Es ist eine Verarbeitung diverser ungarischer Volksmärchen und Sagen. Und es geht halt darum, dass Tree Shaker oder Baumschüttler oder keine Ahnung, wie er auf Deutsch genannt wird, oder Baumausreißer, dass der halt in die Unterwelt ziehen muss, zusammen mit seinen beiden Brüdern, um 3 Drachen zu besiegen und 3 Prinzessinnen zu befreien.
Guckt euch das an, das ist der Wahnsinn, ey.
Und das Lustige oder das Interessante ist halt tatsächlich echt, diese Drachen, das seht ihr hier, das sind keine reptilienartigen Wesen, sondern das sind halt irgendwie Hochhäuser und Panzer und all so ein Kram. Also da wurde halt schon ganz zart und verdeckt versucht, Kritik am System zu üben, was aber nicht die Kernaussage dieses Films ist.
Sagen, vielleicht auch einer generellen Welt.
Und genau, es geht halt Welt eigentlich um den ultimativen oder den elementaren Kampf Gut gegen Böse.
Ich habe noch nie was davon gehört.
Ja, und ich habe den gestern jetzt tatsächlich auch, ich hatte den schon ewig auf meiner Liste, weil ich den schon in diversen Weirdo- oder unter dem Radarlisten oder sonst irgendwie auch gesehen habe und habe ich mir den auch auf die Watchlist gesetzt. Ich habe den gestern geguckt und geht jetzt 80 Minuten, aber ist halt vor allem optisch, das ist das, was du da mitnehmen sollst. Es fühlt sich eigentlich an, als würdest du die ganze Zeit durch so ein Kaleidoskop gucken. Weißt du, und ständig da im Kaleidoskop drehen und dabei halt diese Heldengeschichte verfolgen.
Mhm. Ich habe nämlich gerade vor letzte Woche auf Mubi mal so einen ähnlichen Film, der ähnlich angepriesen wurde, versucht zu gucken. ich finde jetzt leider nicht mehr den Namen, aber das klang, das wurde auch immer sogar so argumentiert, ja, einer der tollsten und kreativsten und schönsten Zeichentrickfilme aller Zeiten. Und ich glaube, dieser war, den ich geguckt habe, war so 73 und dachte dann, sowas habe ich erwartet, ja, wie der. Und ich habe den angeguckt und es waren nur gemalte Bilder, die ineinander geschoben wurden. Hm. Also keine wirklichen Animationen, aber wurde als Animation. Es war echt enttäuschend. Der hingegen, der hat mir echt gegen die Augen wirklich groß, als ich da gestern mal reingeguckt habe.
Ja, vor allem, weil bei dem Film auch gar nicht so sehr oder so hart mit Schnitten oder so gearbeitet wird. Es sind alles immer so richtig fließende Übergänge, ja, und Bewegungen. Ihr habt vielleicht eben gesehen, wie dieses Blatt vor die Linse geflogen ist. Also wie halt dieses Blatt so komplett das Bild eingenommen hat. Das macht er zum Beispiel, wenn er diese 7 Jahre verstreichen lassen will. Kommen 7 Blätter quasi einmal so durchs Bild geflogen. Du siehst immer dahinter, dass der Sohn immer ein Stück mehr wächst. Ja. Und das, solche Sachen, schön. Viel mit Geometrie und mit Zahlen. Was ist, warum, sie erzählt am Anfang, dass sie in diesem Baum mit 77 Wurzeln sitzt. Auf dem, der hat 77 Äste, auf denen sitzen 77 Raben und auf den 77 Wurzeln sitzen 77 Drachen.
What are the chances?
Ja, und du fragst dich die ganze Zeit, warum? Weil es wird danach überhaupt nicht mehr erwähnt. Also es kommt überhaupt nicht mehr vor. Danach ist nur noch 3.
Basiert vielleicht alles auf irgendeinem,
ja, ja, wie gesagt,
Folklore.
Genau, Folklore, Volkssagen, ja, und so weiter. Aber den haben sie wunderschön restauriert. Wie gesagt, der ist halt ewig alt, bisher nie hier erhältlich gewesen. Und jetzt ist halt die seltene Gelegenheit, sich diesen Film am Kino anzuschauen. Auch obwohl er 4:3 eigentlich nur ist. Aber ich glaube, das sollte man tatsächlich mal gemacht haben. Es sind auch nur 80 Minuten, also es ist nicht so die Welt.
Das ist schon ein sehr interessantes Erlebnis,
finde, ja, ich. Mhm. So, wir gehen einmal kurz in die Werbung und haben noch, glaube ich, 2 Filmstarts und that's it. Spiel, Satz, Sieg, Kino Plus. Ne? Ja.
Ja.
Gut, wir sind noch mitten in den Kinostarts der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Andy und Etienne. Und wir haben noch 2 Filme und der eine ist, oder erscheint jetzt gerade heute oder ist gerade erschienen auf Disney Plus. Er heißt Artemis Fowl, basiert auf einer, ja, doch recht populären und erfolgreichen Romanvorlage, wurde von Kenneth Branagh inszeniert, hat tatsächlich 125 Millionen Dollar gekostet, sollte mal ins Kino kommen, ist jetzt exklusiv auf Disney Plus gelandet. Und ist ein Film, der meiner Ansicht nach, man muss es leider so hart sagen, von vorne bis hinten gegen die Wand gefahren worden ist.
Auch als Kinderfilm?
Das also ist auch so,
für
das
Sechsjährige?
Mein 6-jähriger Sohn, der würde den, glaube ich, gut finden. Der, oder ich bin mir sicher, dass er den cool findet. Mhm. So. Mhm. 7-8, sage ich auch. Aber ich glaube, 7-8, wer da schon angefangen hat oder wer der da die Bücher kennt, der wird herbe enttäuscht sein. Also den Film kann man eigentlich Erwachsenen nicht empfehlen, die halt auf Filme stehen, die irgendwo plausibel oder vernünftig erzählt sind. Und den kannst du aber auch vor allem nicht den ganzen Leuten, die die Buchvorlage kennen, zeigen, weil die wird wohl so hammerhart, ja, verletzt oder beziehungsweise die wird so hammerhart ignoriert und nach hinten gedrängt. Also es hat wohl alles nichts mehr mit dem Buch zu tun. Mhm. Was ich insofern bestätigen kann, denn so wie ich mitbekommen habe, ist Artemis Fowl tatsächlich in den Büchern ein richtiger Gangster. Ja, also ein richtiger Verbrecher.
Worum geht's denn da überhaupt?
Hier in diesem Film geht es darum, wir haben hier ein Wunderkind, Artemis Fowl.
Natürlich.
Sohn eines berühmten Kunstmäzens und Sammler, der plötzlich verschwindet.
Ach Gott, und er entdeckt die
kleinen
Gadgets im Keller, oder was?
Und er mit Hilfe des, man darf nicht Butler sagen, obwohl er Butler sogar mit Namen heißt. Nein, er heißt Butler, ach, tatsächlich, echt? Ja. Und der, man der darf aber nicht Butler sagen, aber der Angestellte, der Hausdiener des Hauses, Fowl, mit dem zusammen.
Aber was macht Hagrid da die ganze Zeit?
Ja, pass auf, komme ich gleich zu. Mit dem zusammen wird er halt in diese Welt von seinem Vater eingeführt, der nämlich halt seit Jahrhunderten, beziehungsweise weiß, dass es seit Jahrhunderten eine Parallelwelt von Elfen geführt, existiert.
Elfen.
Die neben der Menschenwelt existiert. Also Fabelwesen, Gnome, was weiß ich, Orks, bla bla bla, alles mit drin. So. Und Artemis Fowl Senior weiß davon und weil er jetzt entführt worden ist von einem finsteren Typ, wird Artemis Fowl Junior eben in diese Welt eingeführt und muss versuchen, zum einen ein furchtbar fürchterliches, weltenvernichtendes Artefakt zu finden.
Natürlich.
Und dann gleichzeitig mit Hilfe dieses Artefakts seinen Vater aus der Gefangenschaft zu befreien.
Mhm. Und so, ey, einzige Frage ist, ich habe nur eine Frage.
Ja.
Ist das okay im Sinne von Spy Kids okay? Weil ich glaube, das ist genau da, wo das der Film hin will.
So Young Adult Kram schon wieder so.
Nee, Spy Kids war ja explizit nur für Kinder.
Ich weiß, aber ich meine dieser, wie heißt dieser Harrison Ford Film, Science Fiction Film?
Ender's Game.
Ender's Game, daran erinnert er mich so ein bisschen.
Ja, ich würde es auch eher so in die Richtung drängen, aber das ist trotzdem noch für Jüngere. Also
ich meinte nur, wenn du sagst, der ist so furchtbar. Ich glaube auch, für uns wäre Spy Kids irgendwie furchtbar, wenn wir denken, oh, ist ein Agentenfilm, oh nee, ist was mit Kindern.
Also Spy Kids ist aber halt so ausgelassen irgendwie, dass ich dem das nicht übel nehmen kann. Selbst als
Erwachsener. Ist auch unterhaltsam teilweise.
Genau. Pass auf, ich gebe mal zwei Beispiele. Warum dieser Film tatsächlich einfach für mich ein Rätsel ist, wie das überhaupt, sag ich mal, verabschiedet werden konnte. Am Anfang siehst du eine Kamerafahrt durch einen Schulflur. Und der bärtige Hagrid, wie heißt, da ist es Josh Gad. Der spielt einen Zwerg, der halt größer ist als alle anderen Zwerge und halt ein absoluter Meister Tunnelgräber und Dieb ist. So, ja. Der fängt an, diesen Film zu erzählen. Und er hört und hört und hört nicht auf. Mhm. Alles, was du über diese Figuren weißt, alles, was du über die Figuren denken sollst, alles, was du für die Figuren empfinden sollst, erzählt entweder einer der Figuren oder eben Josh Gad. Mhm. Exposition Talk, the movie. Das ist meiner Ansicht nach Artemis Fowl. Es hört nicht auf mit der Erzählerei.
Wem erzählt er das denn? Also es wird nicht aufgelistet. Es ist einfach nur seine Stimme.
Also es wird gezeigt, wem er es erzählt. Er wird am Anfang inhaftiert und erzählt es halt so in der Kamera.
Okay.
Ja? Mhm. Und dann wird halt gesagt, Artemis Fowl ist so clever. Der hat irgendwie einen Architekturwettbewerb mit 10 gewonnen und durfte irgendein Museum designen. Der hat den Schachmeister mit 8 Jahren besiegt. Und er hat mit 11 Jahren ein Schaf geklont. Währenddessen fährt diese Kamera durch diesen Schulflur auf Artemis Fowl zu. Du siehst nichts von dem Ganzen. Hm? Stattdessen, nächster Schnitt, nächste Szene, das, was du siehst, was Artemis Fowl macht, er surft. Hm. Er geht Wellenreiten. Hm. Und du fragst dich so, okay,
das finde ich nicht.
Ja. Dann, wiederum Schnitt, Film beginnt, Artemis Fowl sitzt beim Schulpsychologen und kriegt dann erzählt so, ja, du bist so arrogant und du akzeptierst niemanden neben dir.
Ist es der Vater oder ist es der Sohn?
Der Sohn.
Den wir die ganze Zeit sehen hier.
Den wir die ganze Zeit sehen.
Der heißt Artemis Fowl?
Ja.
Und der Vater hieß auch so?
Der heißt Artemis Fowl Senior.
Okay.
Ja?
Ich
und der Schulpsychologe sitzt halt vor dem Jungen und erzählt ihm halt erstmal oder uns halt erstmal, was er ist. Und sagt halt so, ja, du akzeptierst keinen und du bist so überheblich in deinem Wissen, du bist so klug und so weiter, aber dadurch duldest du halt niemanden bei dir. Ich denke mir so, ja gut. Alles Informationen, die man vielleicht hätte auch mal zeigen können. Mhm. In irgendeiner Art
mit einem
Interaktion Bild. Oder mit Bildern oder sonst irgendwas. Und dann macht Artemis Fowl ihn fertig. Und so, bla bla bla, hier, du bist doch dein Stuhl ist scheiße und du hast keine Ahnung. Und dann sagt er so, liegt es an deinem Vater, weil er nie zu Hause ist? Ist das dein Schmerz, den du
schon seit 7 Jahren fühlst?
Ja. Und jetzt pass auf. Und jetzt ist Kenneth Branagh so intelligent und zeigt als allererstes das Haus Artemis Fowl. Und wer sitzt im Wohnzimmer? Colin Farrell als der Vater. Mhm. Der ist komischerweise zu Hause.
Mhm.
Und dann erfahren wir, dass der Vater Artemis Fowl Junior alles über die Elfenwelt beigebracht hat. Immer wenn sie spazieren waren und immer wenn sie was weiß ich, sonst irgendwas gemacht haben, hat er alles über diese Elfenwelt erzählt.
Mhm.
Spricht jetzt auch nicht dafür, dass der Vater ständig permanent weg ist. Ne?
Ja.
Und dann den entscheidenden Schlüssel wieder mal für irgendwie ein Gimmick innerhalb dieser Schatzsuche, liefert dann Artemis Fowl, Junior, der halt anhand eines Reimes, den sein Vater ihm jede Nacht vorm Schlafengehen vorgelesen hat, mit Hilfe dieses Reimes findet Artemis Fowl einen weiteren Gegenstand, der ihm hilfreich ist auf dieser Lösung zum Ende des Films.
Mhm, okay.
Und du fragst dich so, Moment, der hat dir jede Nacht dieses Gedicht vorgelesen?
Ist nie auf die Idee gekommen.
Aber er ist nie zu Hause? Wie passt das? Und das macht der Film die ganze Zeit. Er erklärt dir entweder, was du fühlen sollst oder was du denken sollst, oder er macht so ungelenke, weiß ich nicht, erzählische Spirenzchen, von denen du keine Ahnung hast, was die sollen.
Mhm. Artemis Fowl auf Disney Plus.
Ja.
Damit beendet Eddie.
Nee, aber wirklich, kann man
nicht sagen. Also, ja, verstehe.
Also, ich glaube, wenn man die Vorlage nicht kennt und sehr jung ist, super. Gut. Weil er sieht doch schick aus, also kann man nicht sagen. So, und dann haben wir noch einen Film, den lege ich euch ans Herz. Der heißt im Original The Wretched, was ungefähr so viel heißt wie der Elende oder der Erbärmliche. Und in Deutschland wurde er in The Witch Next Door umgewandelt. Tatsächlich, meiner Ansicht nach, geht's hier aber gar nicht um eine Hexe, sondern hier geht's um Skinwalker.
Okay.
Wisst ihr, was ein Skinwalker ist?
Ich vermute ja.
Ja, also jemand, der sich in die Haut anderer Menschen schlüpft.
Ja.
So. Ja. Und that's it.
Der kommt in die Kinos?
Der kommt in die Kinos.
Okay.
Und ich muss echt sagen, dafür, dass der halt so viele Sachen, Stani nach Fahrplan, wie wir schon 1000-mal gesehen haben, macht, macht er das aber so straight und so dann auch versiert und gut und vermeidet halt tatsächlich dann doch die ein oder andere Geschichte, dass ich echt überzeugt war von dem Film. Also, wie gesagt, es ist nichts Neues, was man da gesehen hat. Ja.
Aha.
Aber das alles, was er macht, das macht er auf sehr gutem Niveau, mit sehr schönen Effekten auch, also gerade so plastische Effekte. Und auch wie es nach hinten rum ausspielt, muss man sagen, gekonnt. Also hat mich dann überrascht.
US-Film, ne?
US-Film, ja. Mhm. Die beiden Macher, die den Film inszeniert haben, die haben vorher einen Film gemacht, der heißt Deadheads. Das war so eine Zombie-Geschichte. Und jetzt hier dieser Skinwalker-Film. Also, solide.
Aber sag mal, der wirkt, ist der ab 18? Also ist der blutig oder ist es so
ein Kinderhorror? Da gibt's schon mal ein paar gute, ich weiß nicht, ob der ab 18 ist. Ich würde sagen, der ist ab 16.
Echt? Ach so, ich finde, der wirkt so von den Bildern, von den Darstellern, als wäre das so ein ab 12 Film oder so. So ein ab 12.
Nee, dafür ist er schon zu hart.
Aha, okay.
Ja. Und ja, das ist das.
Die Nummer eins?
Pass auf, das Ding war, der lief halt in Amerika zu Beginn der Corona-Krise oder als die Autokinos sehr populär waren, lief der halt.
Ach, der war das?
Ja, ja, lief der permanent in den Autokinos und war 5 Wochen lang auf Nummer 1.
Überraschungshit also
quasi. Genau, und hat damit irgendwie so Filme wie Black Panther und Avatar und sowas, sag ich mal, eingeholt von dem Rekord her.
Witzig.
Musste man nach unten korrigieren, weil dann Trolls 2 tatsächlich Nummer 1 war, weil man dann erst die Verkäufe. Online-Verkäufe hinzu.
Da können wir auch mal drüber reden, wie das mittlerweile berechnet wird.
Ja, hier in The Wretched geht's um einen jungen Mann, nur kurz zur Geschichte, der kommt in so ein kleines Küstenstädtchen, kommt zu seinem Vater, die Eltern leben offensichtlich getrennt, so wie man das wahrnehmen kann und muss feststellen, dass seine Nachbarn, bei seinen Nachbarn, eine Familie mit 2 Kindern, dass da irgendwas nicht so ganz richtig ist, während er gleichzeitig versucht, so im Dorf ein bisschen mit der Jugend, in der Jugend, Dorfjugend anzukommen und halt sich auch so mit so einem Mädel anzufreunden. Mhm. Und stellt halt, wie gesagt, fest, dass mit seinen Nachbarn irgendwas nicht stimmt. Und da geht's nicht irgendwie darum, dass das so lange ausgespielt wird, so dass man die ganze Zeit denken soll, oh, ist das vielleicht doch nicht so oder ist so wie bei Relic zum Beispiel, weißt du, wo man am Ende sich immer noch fragt, so, was habe ich hier eigentlich gerade gesehen? War es ein Drama oder war es doch ein Horrorfilm? Mhm. Das macht der Film eigentlich, der macht von vornherein klar, ich bin hier so ein richtiges, ja, Creature-Feature. Und das finde ich gut.
Gibt's eh zu selten.
Genau. Ja. Das finde ich
zumindest gut. Zumindest auf gutem Niveau.
Ja. Genau. Und das ist gut gemacht. Er zeigt auch nicht allzu viel immer so, irgendwie von irgendwelchen Sachen. Und kann ich empfehlen. Hat mich überrascht.
Okay. Gut. Also solange da sowas ist wie hier
Lege ich mir mal aufs Zahnfleisch hier.
Wie The Oder war das Relict, der Waldfilm?
Das war der Ritual.
The Ritual. Den fand ich zum Beispiel gut. Und wenn das sich auch darauf bewegt.
Ja. Ja, ein bisschen schwächer würde ich jetzt den Wretched einschätzen.
Okay.
Aber das ist trotzdem immer noch gut gemacht, sieht schick aus.
Sehr gut, bin immer auf der Suche nach irgendwie halbwegs brauchbaren Grusel-Horrorfilm.
Wer nicht?
Ja. Und ruhig bleiben. Also kurz abwarten, wird alles auf euch zukommen.
Okay.
Ja. Das waren die Kinostarts für diese Woche. Jetzt sind wir frei Schnauze, liebe Freunde. Aber wir wurden gerade von Alvin informiert, dass tatsächlich gerade eben der Trailer erschienen ist zu dem Plakat, das wir uns vorhin angeschaut haben.
Ah, das ist doch hervorragend. Dann gucken wir doch gleich.
Das machen wir doch direkt mal. Da wissen wir mehr.
Lass sehen.
Happy birthday, Arvin.
Happy birthday, honey.
Happy birthday to you.
Yeah. This was your daddy's.
All the devil all the time. Ne, wie hieß er? Devil all the time?
The devil all the time.
Brought back from the
Soll wohl auf Deutsch des Teufels Handwerk oder so heißen.
I figure it's time to pass it on.
It's the best present I ever got. Thank you.
Der Mann, der hat unter anderem Martha, Marcy, May, Marlene produziert. Ja, und hat da irgendwie steckt da hier mit dem Regisseur und noch so ein, zwei Leuten irgendwie wohl in einer Clique fest. Also ich habe auch einen die Beamer gesehen, woran die alle so gemeinsam beteiligt waren.
Some people would say it's just dumb luck.
You take pictures?
I do. I see a smile. Pretty enough to photograph, that is.
Er wird jetzt mittlerweile auch immer mehr in die Bösewicht-Rolle gedreht.
Ja, ja. Jason Obwohl Clark. War er doch am Anfang auch schon so ein
bisschen. Hattison kann sich, glaube ich, auch nicht über Freizeit beschweren, ne?
Ja.
Beziehungsweise über Freizeit.
Ich bisschen Angst wegen Batman, was ich da so bislang so mitkriege. Also es gibt da irgendeine schlimme Erinnerung in einem Kriegserlebnis?
So Retro-Batman wird, habe ich das Gefühl.
You got time for a sinner.
You know, I studied something. It's called delusion.
Aber was hast du denn gegen diesen Retro-Ansatz?
Du meinst, dass es in einer anderen Zeit spielt, oder?
Ja, einfach so von der Action her und alles ein bisschen.
Hat er sich da gerade eben Spinnen aufs Gesicht geschüttet oder was war das?
Ich glaube, es war eher Alkohol. Delusions! Also bisher weiß ich, habe ich nicht die geringste Ahnung, worum es da geht.
Some people were born just so they can be buried.
Für einen super Cast, kann man nichts sagen.
What I'm about to do, I do because I have to.
Wäre das nicht vielleicht besser eine Serie geworden?
Sieht mir nach drei Sets gerade aus.
Findste?
Hast du nicht das Gefühl, dass alles ein bisschen klein und okay, das ist alles da in der...
Ja gut, es spielt halt in der Kleinstadt, ne?
Okay. Oh, ich bin nicht uninteressiert. Gefällt also,
gefällt mir auch.
War jetzt nicht so schlecht wie befürchtet, aber im Trailer schneiden sie, waren sie ja immer schon gut.
Okay. Was haben wir noch? Haben wir noch Trailer?
Wir haben noch eine Menge Trailer. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Wir können noch ein bisschen quatschen, oder?
Ja. Wolltest du nicht auch über News reden?
Ein bisschen, können wir.
Ja,
habt ihr diese Forbes-Liste gesehen?
Nein.
Nee. Die 10 erfolgreichsten Darsteller, die gerade aktuell in Hollywood existieren.
Erfolgreichsten?
Erfolgreichsten.
Nach Einspielung?
Kevin Hart ist drin?
Nein.
Aber The Rock ist drin, oder?
The Rock ist auf Platz 1. Mit 87,5 Millionen Dollar, die er von Juni 2019 bis Juni 2020 verdient hat.
Verdient. Also verdient. Nicht nach Einspielergebnis, sondern nach verdient.
Verdient. Da okay. Zählt dann aber auch, genau, und das ist nämlich das Ding, da zählen dann halt auch so Sachen wie Klamottenmarken oder halt eben Gewinnbeteiligung dazu.
Na gut, deswegen meinte ich das vorhin mit.
Und vor allem zeigt es jetzt eine Sache, also ich kann es mal vorlesen, auf Platz 10 ist Jackie Chan.
Immer noch.
Das hätte ich nicht gedacht. Mit 40 Millionen Dollar. Ja, können wir gleich gucken, warum der auf Platz 10 ist. Auf Platz 9 ist Adam Sandler mit 41 Millionen Dollar.
Ganz Netflix-Produktion.
Wow. Genau. Auf Platz 8 ist Will Smith mit 44,5 Millionen Dollar.
Aber mit welchen Film denn? Das verstehe ich nicht. Wofür Instagram. Bekommt denn da immer noch so viel Geld?
Ja, ich denke mal,
Will Smith hat sich... Den letzten Will Smith-Hit.
Ich glaube, dass der an allen Filmen Aladdin. Immer sehr gut beteiligt ist. Aladdin, Gemini Man.
Milliarde eingespielt.
Echt? Bad Boys 3.
Hit würde ich jetzt nicht sagen, aber solide.
Aber er ist immer auch am Einspielergebnis
beteiligt.
Genau. Deshalb kriegt er bei den ganzen Filmen auch Kohle.
Genau. Auf Platz 7, Lin-Manuel Miranda.
Hamilton,
ja. 45,5 Millionen Dollar.
Keine Frau bisher?
Nee, die Frauen kommen nächsten Monat.
Ach so.
Die werden noch errechnet gerade.
Ja.
Auf Platz 6, und das muss ich sagen, der Name sagt mir gar nichts, Akshay Kumar. Kennt ihr jemand? Ich nicht. Der hat 45,5 Millionen Dollar.
Also Moment,
woher?
Amerikanisch, also Schauspieler?
Schauspieler, ja.
US-Schauspieler oder Bollywood? Ich hätte jetzt auch gedacht, klingt nach Bollywood.
Also dadurch, dass hier fast nur Amerikaner vertreten sind, außer Jackie Chan. Vielleicht ist der aber auch in Bollywood, vielleicht ist es ein Bollywood-Darsteller.
Würde mich jetzt nicht wundern.
So ein größter Produzent.
Riesenvolksgemeinschaft.
Ja. Jetzt kommt die Top 5. Vin Diesel, 54 Millionen Dollar.
Verstehe ich nicht.
Der ist an allen Fast and Furious Filmen beteiligt.
Und beteiligt.
Und produziert beteiligt. Noch 10.000
Und produziert und hat zum Beispiel jetzt, ist auch in dieser Liste drin, weil er halt diese Spin-Off-Zeichentrickserie bei Netflix mitproduziert.
Ja, aber der nimmt noch alles mit. Das ist auch bald vorbei. Der ist ja auch schon 50, Mitte 50.
Ja, und es kommen immer noch mindestens.
Also es geht da bei dieser Liste nicht nur um Filmeinnahmen, sondern auch, wenn einer mitproduziert oder so, ne?
Genau. Ja. Also es geht nicht um die reinen Gagen, aber jetzt pass auf, jetzt bewegen wir uns gleich in anderen.
Ja, warte ganz Serien. Kurz, ich will einmal kurz schauen. So viele Producer-Credits hat er gar nicht.
Ja. Ben Affleck ist auf Platz 4 mit 55 Millionen Dollar.
Ich frage mich, wofür?
Wofür, ja.
Aber offensichtlich hat er irgendwo seine Finger mit drin.
Na gut, er ist auch Regisseur, kriegt auch noch Regie-Gage.
Hat bei Netflix ein, zwei Sachen gemacht.
Obwohl 50 Millionen, sagtest du gerade.
55, ja.
Innerhalb eines Jahres?
Ja.
Letztes Jahr?
Ja.
Ja, der ist Produzent wahrscheinlich.
Ja. Mhm. Platz 3, Mark Wahlberg mit 58 Millionen Dollar.
Wo ist denn der? Der existiert doch gar nicht mehr.
Na, der hat diesen Spencer Confidential gemacht auf Netflix zum Beispiel. Und wird dafür auch bestimmt Kohle gekriegt haben, eine ganze Menge. Also ich, pass auf, und jetzt kommen halt Platz 2 und 1. 1, Dwayne Johnson, Platz 2, Ryan Reynolds.
Wow.
Ryan Reynolds hat nämlich, pass auf, Ryan Reynolds hat hier 71,5 Millionen Dollar auf der Uhr stehen. Wow. Der hat für Six Underground 20 Millionen kassiert. Und der hat für den neuen Film, den er jetzt mit, ja, Dwayne Johnson macht, Red Notice oder so heißt der, hat er auch nochmal 20 Millionen Dollar kassiert.
Dann hat er diesen Bodyguard und Killer in the Bodyguard, wie der heißt.
Ja, genau. The Killer's Bodyguard.
Killer's Bodyguard, der war mega erfolgreich und kommt jetzt ein zweiter Teil raus.
Deadpool. Ne?
Deadpool. Der hat halt viele so, so Guilty Pleasures.
Dann hat er halt, ja, aber wie gesagt, ne, da zählt ja auch noch sein, der hat, doch diesen, hat er den Tequila? Hat er den?
Den Tequila, ja. Das zählt auch mit rein.
Das zählt auch mit rein.
So.
Klamotten, alle Einkünfte.
Ja. Avion.
Ja. Und ich meine, guck mal, 40 Millionen Dollar von 71,5 nur durch zwei Filme.
Aber ich finde, er hat's auch verdient, ne? Der hat so viele Jahre das versucht, hat irgendwie nie Glück.
Ja, bei Netflix ist es wohl so, dass die halt ziemlich viel Geld zahlen, weil sie halt keine Gewinnbeteiligung machen. Bei den Hollywood-Studios kriegst du halt weniger Gage, aber dafür halt eine Gewinnbeteiligung.
Ja gut, aber die Gewinnbeteiligung ist auch nicht normal, ne? Also
kriegen nur die A-Lister.
Ja. Also ja, da musst du schon wirklich gut sein, bis sie sich auf sowas einlassen.
Aber I'm The Rock, den setzt du doch nicht mehr, das ist doch vollkommen egal, ob was der für einen Film macht. Hauptsache, du setzt den aufs Plakat. Und
hast du kannst einfach schon dann mit einem Mindesteinspielergebnis in der Regel, also wenn er jetzt nicht irgendwie ein komplett anderes Genre bedient, aber wenn er irgendeinen Action-Klamauk macht, kannst du wahrscheinlich schon bei The Rock mindestens 150 Millionen Einnahme. Kannst schon rechnen.
Aber ist eurer, also okay, das fand ich interessant, einfach mal die Leute jetzt zu sehen, die einfach viel Geld verdienen, aber wer ist denn in eurem Empfinden ganz neutral von allem, was da noch so an Infos rumfliegt, nur vom Bauchgefühl. Wer ist für euch der größte Filmstar momentan auf der Welt?
Jetzt kommt's drauf an. Was meinst
du? Nein. Nicht kommt's drauf an. Ich habe dich nach deinem Bauch gefragt. Was sagst du? Aber weißt du, der ist. Ich würde jetzt einfach sagen Tom Cruise, aber das ist wahrscheinlich DiCaprio. Falsch. DiCaprio würde ich auch sagen, ja.
Star. Also nur
du,
der auf.
Dein Bauch. Was spuckt dein Bauch als erstes aus? Ohne nach.
Mein Bauch spuckt als erstes aus. Was meinst du? Meinst du Schauspieler oder meinst du Star?
Schauspieler.
Persönlichkeit.
Wer ist der größte Schauspieler momentan? Und wer ist die größte Schauspielerin?
Schauspielerin.
So, da gibt's Charlize Leute, die sagen, Theron die bestbewerteten oder die bestbezahlten oder die besten Einspiel. Alles einfach beiseite. Nur für ein Gefühl. Wer ist ein Riesenfilmstar? So wie wir früher dachten, De Niro ist ein Mega-Filmstar. Oder Meryl Streep ist ein Mega-Filmstar oder so, weißt du? So, was sagt dir dein Bauch?
Waren die nicht Stars?
Daniel, beantworte doch einfach nur mal aus dem Bauch die Frage.
Bitte. Ich kann sie dir nicht so einfach beantworten, weil ich sie nicht mal richtig verstehe. Wie soll ich eine Frage beantworten, die ich nicht richtig verstehe?
Daniel, wer ist für dich gefühlsmäßig der größte Filmstar? Das ist die einzige Frage, die ich habe.
Ich sag DiCaprio und bei Frauen weiß ich nicht. Das ist gar nicht so leicht.
Ja, finde ich auch bei Frauen ein bisschen schwierig.
Wer ist die angesagteste Frau zurzeit?
Oder die Beste? Wer ist für dich die Beste, der größte und beste Schauspieler und Schauspielerin?
Also Frau sage ich Kate Blanchett. Sowohl schauspielerisch als auch vom Ruhmfaktor oder vom Starfaktor, vom Glamourfaktor.
Also ich glaube, ist auch vorbei, aber ich empfinde das auch so, ja.
Männer würde ich... Bin ich auch bei Leonardo DiCaprio vom Gesamtpaket her.
Mhm.
Weil der kann Schauspieler und der zieht Leute.
Ja. Und er ist hoch angesehen.
Und er ist hoch angesehen, ja. Mhm. Also kritisch.
Ja.
Genau.
Ja.
Aber tatsächlich glaube ich, dass ein The Rock deutlich mehr Leute kennt. Dass der größere Star ist.
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass wenn du in Kairo auf die Straße gehst und sagst, wer ist der größte Star, dann glaube ich schon, dass jemand Leo DiCaprio sagt, ehrlich gesagt.
Ja?
Und weniger The Rock. Oder wenn du in China, in Shanghai über die Straße gehst, glaube ich
was
schon.
Haltet ihr
von? Leo DiCaprio, ich glaube schon, der ist einfach, den kennen die Leute. Und The Rock ist ja, das ist dieser Typ, der so muskulös ist und der hat ein paar derben Filme gespielt. So für mein Gefühl, glaube ich. Ich glaube so weltweit.
Naja, der hat halt aber auch so Sachen wie Skyscraper eben in China platziert und so, ne? Mit chinesischen Darstellern.
Aber auch relativ frisch. Das ist ja auch erst 3 Jahre hier, oder so.
Ja. Aber da läuft ja auch sowas wie Hobbs & Shaw. Richtig gut.
Ja? Der lief gut da?
Hobbs & Shaw hat, glaube ich, durch China eben nochmal so richtig schön.
Ich sag euch, das wird alles nicht einfach für uns.
Sein Boxoffice neu auf.
Mit Jennifer Lawrence?
Julia Roberts?
Julia Roberts, glaube ich, nicht mehr.
Nee, das ist vorbei. Aber Lawrence war, glaube ich, mal so gefühlt. Aber ich habe so jetzt das Gefühl, die macht irgendwie immer das Gleiche.
Aber hat sie denn so viel noch gemacht? Also man hat sie ja schon ewig nicht mehr...
Seit Mother habe ich sie nicht gesehen. Hat sie irgendwas seit Mother gemacht?
Ja.
Oh. Hm. Ja, aber sie wollte sich auch eine Pause gönnen.
Ja, genau, genau.
Von daher ist es wieder.
Chloe Grace Moretz wäre vor einiger Zeit. Mm. Naja, die war aber auch, egal welchen Film du gesehen hast,
aber,
war die.
Aber die hast du trotzdem nicht als die, oh, diese übermächtige Schauspielerin wahrgenommen.
Die haben halt so viel eine Zeit lang gemacht, dass die halt überall präsent waren. Mm. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein Robert Pattinson vor der nächsten Stufe zu DiCaprio steht.
Also Jennifer Lawrence hat 4 Filme in Production gerade.
Hä? Hm.
Aber wann war der letzte im Kino?
Dark Phoenix.
Ach, da war sie bei, stimmt ja.
Aber das ist ja auch schon wieder
2019 halt.
Ja, 2019.
Und es ist halt auch davor Red Sparrow und dann Mother.
Mother, Red Sparrow und dann den X-Men-Film.
Obwohl der X-Men-Film war ja, glaube ich, auch verschoben, oder? Der sollte eigentlich auch früher kommen.
Naja, wissen wir nicht. Aber wir sind gespannt, was dann nächsten Monat kommt.
Denn ich Forbes wird halt die Liste machen, die wohl immer erst einen Monat später oder
bis
später.
Ich glaube, Julia Roberts ist immer noch oben dabei.
Ey. Aber die dreht doch gar nicht mehr. Die ist doch nur
noch. Doch. Ja? Die hat auf Amazon eine Serie gemacht. Die hat dieses Homecoming heißt es, glaube ich.
Ja, habe ich sogar.
Mhm. Okay.
Zumindest zwei Hälfte.
Ich habe nur das Gefühl,
dass. Zwei Sachen in Production. Homecoming, die Serie war das letzte. Aber macht nicht mehr so viel. Das stimmt schon. Naja. Machen wir jetzt Screenshot-Raten. Oder was?
Oh ja. Oh.
Oder haben wir noch News?
Nö. Also, ich meine, Tron 3, habt ihr mitbekommen? Jared Leto spielt jetzt Tron in einem Tron-Prequel, das ja wohl Tron Ares heißen soll, aber der Titel wurde dann, nachdem er es getweetet hat, wieder, oder der Tweet wurde wieder zurückgezogen.
Wegen Ares, oder was?
Nee, der sollte noch nicht bekannt werden. Ares.
Ach, Ares.
Ja. Und ja. Aber wir können auch erstmal Werbung machen und dann gucken wir uns gleich
nochmal. Ja, ich muss auch noch mal gucken, ob ich noch irgendwas Schönes gesehen habe.
Ja, wir machen noch einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück.
Schlecht. Geht jetzt darum, wer zuerst was sagt, sobald man was sagen darf.
Jetzt geht das wieder los.
Oh, genau. Jetzt geht das wieder los.
Komm, wir sagen einfach mit Finger hoch.
Mit Finger hoch?
Finger hoch, dann dürfen die anderen nichts sagen, dann darf er einmal was sagen und dann vorbei.
Wollen wir klatschen vielleicht?
Oh, das wird noch lustiger. Von mir aus gern.
Ja?
The Wire.
Ja, du. Gut, wir haben. Es tut mir leid. Bei Badabinch, als Donny am Dienstag zu Gast war, haben wir auch zum Screenshot-Raten aufgerufen. Ihr habt fleißig geschickt und wir haben es am Ende nicht mehr thematisiert. Ich hoffe, wir können jetzt hier wieder Gutmachung leisten und werden jetzt hier auch ein paar Bilder aus Serien abarbeiten. So.
Liken, stand da gerade
oben. Ja klar. Liken, kommt ins Support.
Liken,
los mit euch. Wir leben in Zeiten. Okay.
The Wire.
Ey, Moment, ich hab geklatscht.
Was, du verletzt die eigenen Regeln, die du eben aufgestellt hast.
Ich hab ja The Wire schon gesagt, bevor es zu sehen
war. Ja, wir haben es auch vor
dir gesagt. Wir hatten es ja auch vor dir schon gesagt.
Ja, da ging das Spiel aber noch nicht los.
Ja, okay. Es ist The Wire.
Jetzt geht's richtig los, komm. Ihr Lappen.
Ach, sollen wir die Episode mit erraten?
Nee. Das weiß ich nicht, das kann alles sein.
Das ist.
Wer ist ah, warte,
weiß, das ist ein Typ, da ist eine Hand, guck mal. Da ist eine Hand.
Ja, da springt ja auch einer durchs Fenster.
Ich dachte erst, es wäre so ein Roboter.
Aber es gibt einen Tipp, es gibt einen Tipp, mach mal einen Tipp. Ihr wisst ja auch nicht. Australische Serie.
Nee, da bin ich nicht fickt.
Animal Kingdom.
Ja, das hätte ich jetzt auch. Das ist die einzige, die ich kenne. Kennst du eine andere? Ich weiß es nicht.
Kennt einer von euch, wo ich das mal frage?
Danger 5, kenne ich nicht.
Kennt einer von euch die Serie Kingdom?
Yeah.
Lincoln, yo, your lawyer. Lincoln Lawyer? Also sind wir noch Serien? Oder ist es jetzt gemischt?
Weiß ich nicht. Du sagst Lincoln Lawyer? Ja, löse auf.
Sag doch mal. Schitt's Creek, Leute, was?
Sind noch Serien.
Okay, nur Serien. Alles klar. Was sind das denn für Serien? Schitt's Creek, hab ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Sons of Anarchy.
Ja, Charlie Hunnam. Wieso komme ich auch nicht auf den
Du sollst Namen? Klatschen.
Mann!
Ja, mach.
Future Man.
Ja? Future Man? Black Mirror, The Voldemort.
Oh, ich bin so doof. Das hätte man wissen können.
Idols.
Ich wusste eben, ich dachte, ich kenne die doch immer woher.
Ui.
Kenn ich nicht.
Ist es Toni Collette da?
Ja.
Ja?
Ja. Und Link und ganz rechts ist, wie heißt sie noch?
Kennt man, ne?
Ist doch hier
unten. Mach mal einen Tipp.
Ach so, das ist die Serie, wo sie diese multiple
Persönlichkeiten. Ist ganz neu, hat, kann das sein? Serie?
Ich weiß es nicht. Ich hab die
Toni Collette macht irgendwas Neues auf jeden Fall.
Okay, wissen es nicht, also.
Ich auch nicht.
Terrors Welten, okay.
Hm.
Sagt mir nichts.
Nee, ich glaube, das ist schon älter.
Komm mal.
Herkules.
Da stehen wir.
Ja, sicher. Leute, worüber reden wir hier?
Kevin Sorbo.
Kenn ich nicht. Habe ich nie gesehen.
Wer ist das?
Das sieht sehr, sehr modern noch aus. Sehr, ja, neu.
Sieht auch sehr neu aus, ne?
Sehr teuer aus, vom Licht her.
Aber,
Hinweis?
Hinweis?
Ich kenne das nicht.
Blutige Teenager. Ja,
wahrscheinlich irgendeine Slasher-Serie oder so.
Bloodlines, komm.
Vampire Diaries.
Naja. Ja, ich wusste es. Wollen wir nicht vielleicht doch zu Filmen gehen?
Warte mal, das ist Die Schöne und das Biest. Das ist Linda Hamilton, oder?
Ja.
Ja.
Gut, Daniel.
Beauty and the Beast.
Das war eine Serie?
Ja, klar. Mit Ron Perlman. Als Beast.
Ja, ich erinnere mich ganz klar.
Dann sind wir jetzt wieder bei Filmen.
Oh nein, das kenne ich. Verdammt. Mhm. Oh nein, das kenne ich.
Ah. Das ist kacke aus.
Oh, das ist so schön 90er. Ich würde sagen, das ist so irgendwas so, ich würde sagen, um 93 oder so rum. Aber diese 666 ist ja auch so plump. Das muss irgendein peinlicher Film sein. Der Code ist 666. Wahrscheinlich ist es ein Bond oder ein früher Bond oder so.
Das kann sein.
So irgend so ein 92er Bond.
Nee.
Obwohl, nee, der war nicht so
Mama albern.
Da, zu dem Zeitpunkt waren sie noch nicht so albern.
Snake.
Snake's on a
plane. Escape from L.A.
Ja, das musste ja sein, ne? Ja.
Aber wann ist der? Wann war der? 95, oder?
Spring Breaker.
Ja, das hätte ich auch gewusst. Größte Kackfilm. den kann man richtig scheiße finden. Den kann man auch richtig gut finden.
Ich finde den geil.
Ich finde den auch geil.
Leider scheiße. Das ist der Tank. Der Tank mit James Garner.
Guter Film.
Oh, das kenne ich. Oh nein, oh nein. Das ist der Film, der
Klatsch, wenn du was sagen willst.
No Country for Old Men.
Oh, nicht schlecht.
Oh, nicht schlecht.
Das geht auch so lange auf, bevor er ihn tötet. Das bleibt so ganz lange auf dem Tisch liegen.
Ja, ja. Aber warum stand da, Ede bleibt bis zum Ende? Das verstehe ich nicht.
Weil du eben gesagt hast, du müsstest eigentlich los.
Das kommt mir bekannt vor, das habe ich schon mal gesehen.
Ich sage jetzt mal, das ist, glaube ich, Gemini Man.
Ja, das hilft aber auch immer da unten, ey.
Ja.
Ja, das ist irgendwie immer noch nicht so geil gelöst. Weil man sieht, wenn das irgendwie zwei Worte sind.
Ja, einfach nicht so weit runter.
Habt ihr den Film gesehen?
Den da?
Gemini Man.
Ich habe ausgemacht.
Nö, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was es ist.
Der Will Smith digital gegen Will Smith original.
Ach so, nö. Nö, hatte ich kein Interesse. Also ich kenne den Typen, aber ich kenne den Film nicht.
Mir sagt's nichts.
Ah, warte mal. Oder es ist der Johnny Depp-Film, diese Comedy.
Ist es hier Mathieu Almaric, wie er heißt? Der eine.
Aus Bond?
Aus Bond.
Nein,
ja.
Tipp. Nein, bitte? Das ist ein englischer Schauspieler.
Ah, das ist Terry Pratchett. Aber ich weiß nicht, ist es Postal, ist es, wie hieß der andere, Hogfather? Keine Ahnung. Going Postal, ja, okay.
Oh. Ach, einfach. Das ist der zweite Teil.
Das ist der zweite
Highway
Teil?
2.
Okay.
Cannonball Fever.
Cannonball 2.
Auf dem Highway ist die Hölle los.
Oh, ist der erste.
Tatsächlich der erste.
Hä? Naja.
Everyone.
Good times, good times. Star Strangled Hangovers, good times. 2009.
Ich hab keine Ahnung.
Sagt mir auch nichts.
Silver Linings Playbook.
Oh, shit.
Ah, okay.
Das ist aber keine markante Szene aus diesem Film.
Ja, es geht ja auch nicht um markantes.
Ja, come on. Ja, okay, das ist natürlich
so
einfach.
Wieso?
Das ist Dingens hier.
Klatsch.
Das ist natürlich der Film, den wir damals als Musikvideo umgeschnitten haben.
Ghost in the Shell.
Bam Du Project, Ghost in the Shell, ja.
Das ist nicht Ghost in the Shell.
Nee? Aber das Bild haben wir reingeschnitten.
Ich würde sagen, das ist Pat Labor.
Appleseed, sag ich. Fuck you, Daniel.
Das ist ja seltsam. Sieht aber genauso aus wie ein Bild.
Den habe ich sogar noch auf VHS-Kassette.
Das weiß Daniel.
Das ist hier der in Italien, wo er am Ende gegen Chuck Norris kämpft.
Das ist er. Die Lösung ist ein bisschen länger, der Titel. Da hat jemand endlich mal mitgedacht.
Ja, ja.
Und einfach mal in einem Satz verpackt.
Ist das diese.
Heißt Enter the Dragon ist das,
oder? Nein, das ist nicht Enter the Dragon.
Die Haare passen nicht zu Enter the Dragon.
Das ist nicht Enter the Dragon. Das ist der in Italien. Ich weiß nur nicht, wie der heißt. Duell der Giganten? Keine Ahnung.
Way of the Dragon.
Todesgrad schlägt.
Way of the Dragon.
Ja.
Todeskralle. Tigerkralle, habe ich gesagt. Todeskralle meinte ich. Naja, egal. Weiter. Tigerkralle. What?
Also, ich würde sagen, das ist. Ist das Colin Firth?
Nee.
Colin Farrell? Von hinten?
Es könnte schon so sein.
Weil ich dachte, ne? Er ist in Bruges, aber das passt natürlich überhaupt nicht zum Setting da hinten.
Und warum sitzt der mit der Knarre am Spielplatz? Ja. Also, das hat man, glaube ich, in Bruges auch gar nicht gesehen, oder?
Nee, das ist nicht in Bruges. In Bruges.
Mach mal einen Tipp.
Hä? Tatsächlich? Ist
doch in Bruges?
In Bruges?
Brügge, Leben und Sehen.
Tatsache. Ja,
tatsächlich. Na gut.
Hätte ich nicht gedacht.
Ist das der mit der. Oder ist das Ralph Fiennes, der dann.
Nee. Das ist Colin Farrell von hinten.
Aber wann sitzt der denn vor dem.
Kenn ich nicht.
Doch, das ist hier, Dennis the Menace hier, genau, mit Walter Matthau. Das ist Christopher Lloyd als Penner, der in die Nachbarschaft einbricht.
Das ist Christopher Lloyd. Interessant. Nie gesehen.
Fand ich früher gut. Walter Matthau.
Braindead.
Ja.
Ey.
Schönes Beispielbild.
Habt ihr das mitbekommen, dass Disney keine 4K-Version mehr von ihren Klassikern irgendwie mal rausbringen möchte?
Ja, die haben den ganzen Backkatalog gestoppt.
Ey, ich hoffe ja wirklich.
Von 20th Century Fox, den ganzen Backkatalog ja. Haben sie gelockt.
Oh, ey, Cameron.
Kommt nichts in 4K.
Lies auf 4K, Abyss auf 4K
ja?
Oder sowas.
Ja, ist zum Kotzen.
Aber,
zum Kotzen. Und ich aber
Cameron
nicht.
Sitzt noch an der Fassung, ne?
Ja gut, aber was ich nicht verstehe ist, die brauchen es ja nicht für die Streamings. Die benutzen es ja ganz selten nur für Streamings. Warum müssen sie denn den ganzen Katalog einfrieren? Was soll denn das?
Ja.
Sonst hätte ich gesagt, okay, die wollen mit 4K die Leute grinsen. Oh, den kenne ich. Das ist der ungarische Holocaust-Film, oder?
Du meinst Komm und Sie?
Nee, der neulich vom vorletzten Jahr.
Ah, The Painted Bird?
Ja, 4:3-Film. Der 1:1-Film. Oder?
Painted Bird meinst du, oder? Neuer meinst du?
Der nur.
Ach genau, A Son of Saul.
Son of Saul, das ist Son of Saul. Ohne den Film gesehen zu haben.
Respekt.
Oh, dann habe ich auch noch mein Erfolgserlebnis heute gehabt, das ist auch mal schön.
So, ein
okay.
Noch. Okay, Kane. Noch ein.
Das ist
auf dem
Kentucky Fried Movie, oder? Kentucky Fried Movie?
Natürlich.
Nein, guck mal, scheiße.
Oh. Ein noch, komm.
Mesh.
Ja.
Ein noch.
Komm, was Schwieriges.
Ja,
Starship Troopers.
Das ist der beste Film der Welt.
Jetzt können wir aufhören.
So, können wir noch einen Trailer gucken?
Der beste Nazi-Film der Welt, würde ich mal fast sagen. Starship Troopers.
Der beste Nazi?
Ja, das sind doch alles Nazis im Grunde genommen. Mhm. So, noch einen?
Nee, können wir noch einen Trailer gucken? Wollen wir gucken, warum Jackie Chan 40 Millionen auf der Uhr hat?
Ja.
Ja, komm.
Das will ich nicht erklären. Neuer Film mit ihm, oder was?
Ja, Wingard heißt er.
Aber der kann doch gar nicht mehr drehen. Der ist doch schon 70, oder?
Dafür kriegen wir bestimmt von irgendwelchen Chinesen den Arsch weggeklagt.
What's Vanguard? Vanguard is an international private security company. Most of them are retired military or security experts. Their services include security for VIP protection.
Das war cool. Habt ihr auch das Gefühl, dass Schießereien ein bisschen too much geworden sind?
Alter, wieso fliegen
die Ziele nicht mehr, finde ich.
Ja, aber das ist einfach too much. Ist einfach, weiß ich nicht.
Okay,
also er kämpft nicht in dem Film, sehe ich das richtig?
Ich würde es jetzt nicht.
Also es gibt Stunts, aber nicht, dass er jetzt von Haus zu Haus hüpft.
Er hüpft von Haus zu Haus. Ich hab so richtig. Alter, was war das?
Eine Kampfdrohne oder was?
Da
ist ja alles.
Ah, da sehen wir wieder. Da sehen wir wieder.
Alles drin in dem Film. Was
guck mal, er macht Action. Oh, nee.
Ja, sieht mir nicht danach aus. Oh, das war sogar der Humor. Der Jackie Chan-Humor gerade. Natürlich.
Geil. Ich hab Bock.
Ja, jetzt hab ich auch Bock. Jetzt gucke ich mir das auch an. Also das sieht aus, als würden alle 10 Minuten eine enorm übertriebene Action-Sequenz.
Alle 10 Minuten?
Ja, alle 10 Minuten.
Sei alle 10 Sekunden.
Ja, realistisch, alle 10 Minuten.
Okay.
Ja, und die 15 Action-Sequenzen.
Das gefällt mir. Dann?
Spring einfach auf den Stein, Jackie. Ach, da kommt das.
Stanley Tong.
Wer ist das?
Bravo. Ja, das finde ich gut.
Gute Idee. Das war eine gute Idee. Vanguard.
Ey, Jackie ist da wahrscheinlich nur noch Randfigur.
Also, den gibt's ja schon, der ist 25. Januar 2020.
Ja, in China.
China. Kam doch dann wahrscheinlich, wurde der zurückgehalten, ja, und jetzt können sie ihn rausballern.
Was glaubt ihr, wie lange das noch dauert, bis wir richtig tolle, also für unseren Geschmack, tolle chinesische Actionfilme sehen können? Oder glaubt ihr, das wird sich nie ändern, weil die Sichtweise der Asiaten das einfach total geil finden?
Gute Frage.
Weil es ist schon auffällig, dass, wenn die Filme verändert werden für den asiatischen Markt, fällt ja auf seit ein paar Jahren. Und ich habe nie das Gefühl, dass es zu was Besserem, diese Veränderung.
Ja, also es wäre schön, wenn hierzulande, also wenn diese Strömung halt einfach auch mal ein bisschen hier mehr stattfindet. Ich hatte eigentlich jetzt halt gehofft, so dass durch Corona vielleicht eben, weil die amerikanischen Produktionen eben keine Lichtspielhäuser besetzen, dass dadurch halt mal so ein bisschen geöffnet wird, um halt mal chinesisches, asiatisches, weiß ich nicht,
oder überhaupt
osteuropäisches, afrikanisches Kino, einfach mal alles so ein paar Länder, die man bisher halt nicht gespielt hat, dass die halt mal bei uns hier auch mal im Kino landen. Aber
haben sie nicht gemacht.
Bisher sieht es nicht danach aus. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, gerade wenn man so vergleicht, ne, die Chinesen hatten zu Beginn der Corona-Pandemie, haben die irgendwie einen Umsatz gehabt von 3 Millionen. Ein Jahr vorher waren es 600 Millionen. So. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass die natürlich jetzt auch erstmal ihr Zeug zurückhalten, damit es im eigenen Land irgendwie erstmal Geld verdienen. Ne? Mhm. Aber ich, keine Ahnung,
ich
bin im Markt oder im Lizenzmarkt nicht so wirklich drin. Dementsprechend. Also, Jungs, war eine schöne Sendung. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Ebenfalls.
Ja, ihr Leute, haben wir noch irgendwas zum Ankündigen? Gibt's irgendwas, worauf wir hinweisen müssen?
Wir machen demnächst mal auf jeden Fall ein Auspack-Special.
Wir machen ein Auspack-Special, auf jeden Fall. Genau. Da sind einige Sachen angekommen, die wollen wir alle honorieren.
Auch noch zur 300. Folge Sachen.
Genau, und wir haben auch ein paar Sachen, die wir verlosen wollen. Das machen wir alles in einem Spezial. Und das würden wir hoffentlich so schnell wie möglich
am besten hinkriegen. Einfach den YouTube-Channel Kino Plus abonnieren.
Und liken.
Abo, Glocke, da ist
das. Guck mal,
Für alle, die es nicht wissen, es gibt einen eigenen Kino Plus-Channel. Abonniert den, dann seid ihr auf dem Laufenden, verpasst auch keine Sonderfolgen, keinen Extra-Kram.
Es Was wird noch stärker mit einem Daumen sein.
Achtung, und
hey, geile Nummer.
Ja, was geht?
So,
und supporten natürlich da.
Und ich wollte noch einen letzten Satz, weil Steven neulich ja so komisch darüber geredet hat. Ich habe mir nochmal The Irishman angeguckt. Ich fand ihn immer noch gut.
Ja, das ist jetzt nicht so überraschend, das ist ein sehr
guter Film. Er hat das letzte Mal so gesagt, so als hätten wir alle
überhaupt. Ich glaube, er mag den nicht.
Ich glaube, er mag ihn auch nicht, ja.
Ja, mag ja sein.
Ja. Aber wir waren alle so ein bisschen.
So mag jeder das, was er mag.
Ja.
Und ich hoffe, ihr mögt uns. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche. Tschüss!
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.